Hallo zusammen, hier ist wieder das SEO-Haus, euer Podcast zu SEO und allem, was uns sonst so beschäftigt. Von und mit der großartigen Lisa Stober und natürlich mit mir, Jens Faulbach.
Willkommen zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und heute haben wir uns lustigerweise auf einen dunklen Sonntag getroffen und zwar mit Stefan. Willkommen, Stefan.
Hi, vielleicht kennt mich ja auch der ein oder andere.
Bestimmt. Und warum sind wir auf dem Sonntag hier? Weil du gerade zurück von der SEO-Com gekommen bist und wolltest, hast gesagt, komm Jens, lass uns mal kurz ins Büro setzen und bisschen talken, was es da so Schönes gab.
Ganz genau, ne? Also an der Stelle auch nochmal, also ne, ich sag mal, da bin ich wieder, jetzt schauen wir mal, wie häufig noch, aber mich hat ja an der einen oder anderen Stelle doch immer wieder das Feedback erreicht, dass es ja irgendwie doch auch schade ist, dass ich so gar nicht mehr dabei bin. Also an der Stelle auch nochmal Grüße an Sven und Pamela, die zuletzt dann irgendwie nochmal mit mir gesprochen hatten. Und da habe ich gedacht, ja Mensch, ist doch schön, wenn auch Leute mich vermissen und vielleicht kann man da ja auch was gegen tun. Habe gedacht, ja, ich schaue jetzt mal wieder den Jens an und gucke, ob wir mal wieder eine Sendung irgendwie in den Kasten bekommen, weil letztendlich ist ja auch viel los, gerade letztendlich so im SEO, im Index und eigentlich ist der beste Aufhänger, den man jetzt so haben kann, ist der letzte Anlaufpunkt für die gesamte SEO-Branche, die SEO-Com in Salzburg. Und da habe ich gedacht, lass uns doch mal einfach über all die Themen und Punkte sprechen, die ich sehr subjektiv mitgebracht habe, die du natürlich auch irgendwie alle kennst und vielleicht kriegen wir da einen schönen Austausch hin. Na, aber vielleicht so vorneweg, Veranstaltung war mega, weiß nicht, ob es irgendjemand anders wahrgenommen hat. Es gab ja viele Änderungen, ne? Also neue Konferenz-Location, es gab neue After-Party-Location, Event-Location, mega geil, mitten in Salzburg. Und das Schöne ist ja, ich meine, du kennst ja Salzburg auch schon ein bisschen, ne? Und ja, so am Bahnhof, du läufst so durch diese Häuserschluchten und so, ne? Und dann siehst du aber immerhin mal so irgendwo da einen Riesenberg und da einen Riesenberg, das ist schon immer sehr bewundernswert. Und dann bist du da so mitten in der Innenstadt in dieser Event-Location und kannst halt einfach so auf die Berge schauen. Ist auch schon irgendwie bemerkenswert. Und organisatorisch alles super geil geklappt. Also auch für das nächste Jahr, wer hat es anders erwartet, unbedingte Konferenzempfehlung. Wenn man überlegt, wo man hingeht, SEO-Com ist immer eine sehr, sehr, sehr gute Wahl.
Absolut. War eigentlich der Weihnachtsmarkt schon aufgebaut?
Der war auch das erste Wochenende da. Das heißt, es war auch sehr schön, da alles jetzt kompakt in der Innenstadt ist, kann man sagen, so Mensch, vor der Afterparty gucke ich doch nochmal, was auf dem Weihnachtsmarkt los ist. Haben wir auch gemacht.
Der ist super nice, oder? Der ist echt grandios.
Mega grandios, perfekt, wirklich. Also sehr nie cool. So einen schönen Weihnachtsmarkt gesehen.
Stimmt das? Sehr, stimmt, sehr ja. Cool. Genau. So, und wie hat es dem Oliver gefallen in der neuen Location? Der hat ja immer sehr viel Herzblut in seiner Konferenz, was man überall merkt, ist aber auch immer sehr shaky, wenn er große Sachen ändern muss, ob dann alles klappt ja. Und so und schimpft dann immer, hat alles nicht geklappt. Und dann sagt er, also es hat keine Sau gemerkt. Ich dachte, es sollte alles so sein, das war super. Also war immer meine, weißt du, und immer so, aber es hätte noch anders sein sollen.
Ja. Tatsächlich, ich habe nicht die Gelegenheit gehabt, mit ihm zu sprechen. Also an der Stelle trotzdem mal viele Grüße, aber weißt du, gerade er als Veranstalter, ne? Da ist ja immer irgendjemand, der bei ihm gerade Schlange steht, um nochmal kurz zu schwätzen. Aber sie haben ja alle einen sehr, sehr zufriedenen Eindruck gemacht. Ja, also man muss ja sagen, ne, also Kritikpunkte gibt es dann immer, wobei bei SEO.com habe ich keinen gefunden. Ich habe jetzt ein sehr subjektives Thema, wo ich sagen würde, oh, das war vielleicht früher besser. Letztendlich die Afterparty, die Location. Das war ja diesmal ja wirklich auch mitten in Salzburg. Also auch wieder mega geil, du konntest halt schnell hinlaufen, Umweg über den Weihnachtsmarkt, super Geschichte. Aber es war halt einfach komplett Club. Das heißt, die Party war geil. Das Networking war halt ein bisschen anstrengend für die Stimme. Und da muss man halt dann wirklich so den ganzen Abend ein bisschen brüllen. Das ist das gerade so, also mit vertrauten Leuten ja alles irgendwie kein Thema, neue Leute kennenzulernen und dann direkt so 2 Zentimeter anbrüllen, ist dann vielleicht doch nochmal so was anderes. Das hat es aber auf keinen Fall irgendwie schlechter gemacht und so für mich jetzt so ganz subjektiv so wäre eine andere Location, wo man auch so ein bisschen Möglichkeit hat zum Ausweichen, einfach nur zum Sprechen und so mit gemütlichen Bierchen oder anderen Getränk dann doch irgendwie eigentlich meine Präferenz. Aber trotzdem auch gelungener Abend gewesen.
Absolut. Man muss ja auch gucken, also, wir machen das jetzt auch schon lang und sind in der Zeit ja auch älter geworden. Was ich jetzt nicht habe, ich habe auch nichts gegen coolen Dancefloor, gar kein Thema. Aber für die jungen Leute, die sind eben vielleicht auch genau, die sagen, du, ich bin hier gern, ich habe was gelernt, aber jetzt möchte ich ein bisschen abfeiern und gar nicht so Networking und jetzt ja auch hinreichend, ist ja doch für viele einen Job, was auch absolut fein ist, und dann ist passt so. Das ja auch wieder.
Auf jeden Fall, deswegen, ne? Also wirklich sehr subjektiv, ne? wie ich jetzt den Abend so für mich halt wahrgenommen habe. Kavalierhaus war halt immer Bombe, ne? Weil du hattest ausreichend Raum. Die Party war auch immer so gut besucht, dass man diesen Raum auch irgendwie gut nutzen konnte. Und du hattest einen Raum, der ging es halt ab. Ja. Und in dem anderen konntest du noch ein bisschen schwätzen und essen bei einem mega geilen Buffet. Wie gesagt, ne? Trotzdem super Abend und so, sehr subjektive persönliche Präferenz.
Absolut. Genau. So, was waren jetzt so thematisch, was ich da gemeint, was du gemeint hast, was so irgendwo für dich so der Treiber war jetzt an Themen, ja, wo du gesagt hast, das hat mich interessiert und da gab es gute Inhalte zu.
Also grundsätzlich, also vielleicht wieder das jetzt aufzuziehen oder vielleicht, also die Agenda hat es einem wirklich sehr schwer gemacht, sich zu entscheiden, wo man hin muss. Ich weiß, das sagt man häufig, aber dieses Jahr fand ich wirklich so, es gab eigentlich immer irgendwo so zwei Themen, wo ich sagte, so eigentlich will ich ja da, aber da, und da muss man sich wirklich entscheiden, wo man hin will. Das war wirklich auch wieder der Fachbeirat, seien auch alle sehr, sehr lieb gegrüßt, sehr gute Auswahl getroffen und dann musste ich mich entscheiden. Und das habe ich dann gemacht. Wir werden jetzt an der Stelle auch nicht irgendwie jeden einzelnen Vortrag einmal komplett durchgehen, habe ich mir gedacht, weil ganz im Ernst, ich freue mich auch mega über die Aufzeichnung, weil es den einen oder anderen Vortrag gibt, den ich mir nochmal anschauen will. Vor allem die anderen, die ich verpasst habe, möchte ich mir dann unbedingt nochmal anschauen. Und dann gehen wir jetzt einfach mal die Punkte durch. Für die Referenten, wenn ich jetzt so einen Vortrag anspreche und dann was anderes erzähle, wo sie vielleicht sagen, darüber habe ich doch gar nicht gesprochen. Das sind wirklich nur meine Assoziationen, wo ich versuche auch jetzt so ein bisschen Verknüpfung zu ziehen zu dem, was ich eigentlich so im Job erlebe oder was ich finde, was so überall so ein bisschen mal direkter, mal indirekter eigentlich im Raum stand. Und wenn wir uns das jetzt mal so ganz platt irgendwie anziehen wollen, würde ich sagen, so, ich finde irgendwie das Thema Tech-SEO hat ein bisschen mehr Gewicht bekommen und insbesondere das Thema SPAs, also Single-Page-Applications, Stichwort JavaScript, ist so ein Thema. Dann letztendlich Brands, Detailseiten und Schema.org. Klingt jetzt erstmal so ein bisschen random, das alles in einem Topf zu schmeißen. Da können wir vielleicht nachher mal gucken, wie wir die Punkte connecten. Das Thema Brands hatte ja Basti Grimm auch schon direkt bei der sehr, sehr guten Keynote direkt auch mitgebracht, dass das ein großer Teil der Zukunft sein wird. Und dann letztendlich für mich dann noch so ein Punkt, ich finde ja, dieser KI-Hype-Cycle, der ist jetzt an einer Stelle angekommen, da ist das wieder erträglich. Mache ich mir jetzt vielleicht keine Freunde mit, aber ich finde das jetzt so im Moment ganz angenehm, dass man da an der Stelle auch wieder auch mit Spaß an die Themen gehen kann, weil eine Zeit lang war es ja wirklich so, alles muss irgendwie KI sein. Aber gut, lass uns das erstmal abbinden. Das waren die drei Punkte so für mich und da können wir jetzt gerne ins Detail reinspringen, wenn du magst.
Ja, dann lass uns doch bei dem SPA-Thema anfangen. Ich meine, ist ja mein persönliches Thema, wo ich echt einen großen Bogen immer drum mache und froh bin, dass ich mitarbeite, habe sich damit aus, weil es halt echt eine riesen Frickelei ist und mir bis heute noch nicht so klar ist, warum man das eigentlich tut, außer dass man seine Technik irgendwie gerne teurer macht und weniger performant. Also das.
Ja. Ich würde jetzt gerne was dagegen halten. Vielleicht ein, zwei Punkte fallen mir schon ein. Zumindest sagen die Devs immer, es ist dann halt immer alles so schön modular und alles hat eine API und das lässt sich ja so schön warten. Okay, das mag dann vielleicht programmatisch irgendwie strukturell, architekturell einen Sinn ergeben. Jetzt gerade so bei Publishern ist dann also so ein Thema, was ich immer häufiger gehört habe, ist so der Klassiker, Publisher haben ja auch immer mehr Podcasts.
Ja.
Wenn das Ding in der SPA läuft, kannst du die Seite wechseln und der Podcast läuft weiter. Das ist so ein reines UX-Thema, ne? Also das ist theoretisch technisch möglich.
Absolut krass. Also was ist ja, also ich mache halt immer einen neuen Tab auf, weißt du? So, aber klar, man kann natürlich, okay.
Ich habe das Problem
gelöst, was keiner hat, aber gelöst.
Ja, ist ja immer die Frage, wer im Unternehmen das Problem hat und wenn es weit oben aufhängt ist, dann kann das ja schon irgendwie kaufentscheidend sein.
Absolut.
Ja, aber da bin ich ja auch bei dir, ne? Also es ist so ein Thema, ich glaube.
Da läuft der Podcast weiter, aber dann kriege ich ja meine Video-Ads gar nicht sauber vermarktet, weil der Ton schon da ist. Das ist nicht gut.
Ja. Entschuldigung. Ja, du, ne? Also ich meine letztendlich, ich glaube, und jetzt bitte irgendwie, wenn jetzt ein SEO zuhört und er sagt, das sehe ich so irgendwie komplett anders. Du hast gesagt, du machst einen Bogen drum. Ich glaube ja, jeder SEO oder jeder Online-Marketer sollte um dieses Thema irgendwie einen Bogen machen, weil naja, meine Erfahrung ist, dass es eigentlich alles nur komplex macht und irgendwie auch keiner dadurch irgendwie wirklich, wirklich im Marketing, technologisch, keine Ahnung, aber wirklich im Marketing, insbesondere im Search-Marketing, wirklich besser geworden ist, weil er auf einer SPA geswitcht ist. Aber versuchen wir mal so einen ersten Schritt. Der Martin hat das ja an der Stelle wieder, also Martin Split war auch wieder da, ist ja mittlerweile auch ein Dauerkraft-Gast auf der SEOCOM, was sehr, sehr schön ist. Und er ist ja wirklich sehr, sehr nerdy wieder eingestiegen und hat so ein paar Probleme erklärt und zu sagen, ja, du, vielleicht ist nicht immer Google kaputt, wie du immer im ersten Moment denkst, sondern es gibt halt verschiedene Layers, wo Fehler auftreten können. Häufig ist es so, dass halt auch allein auf der Netzwerkebene und sowas schon schief laufen kann. Hat aber auch so ein paar Cases mitgebracht oder insbesondere einen längeren, wo sie direkt halt einfach mal wieder in dieses JavaScript-Thema geht. Aber ich meine, dafür steht er an der Stelle ja auch und das ist ja dann auch immer ein bisschen seine Message, die er mitbringt. Aufzeichnung gibt es, glaube ich, weiß ich nicht, kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Muss man aber Vorwissen mitbringen. Ich habe es an der einen oder anderen Stelle, habe ich auch gedacht, okay, da muss ich ja auch nochmal drüber nachdenken oder beziehungsweise, was heißt nachdenken, gucken, wann man diesen Case hat, um zu überlegen, wie kann man es denn einsetzen, ne? Naja, aber an sich SPAs ist halt so ein Ding, ne, wo man sagt so, pff, ja, geht. Ne? Ich meine, es ist ja jetzt irgendwie so in den letzten Jahren immer mehr auch auf den SEOs eingeprasselt. Da ne? Wurde immer salonfähiger zu sagen, ey, ich kann halt eine SPA machen, wir machen jetzt einen Relaunch da drauf. Ich meine, der Klassiker ist ja, dass die Devs kommen und sagen, ja, Google kann ja eh JavaScript, läuft. Das ist so, ja, nee, du, zum Glück haben sie ja mittlerweile die richtig stabilen Dokus, wo du das rüberschickst, dass du, wir müssen da schon auch ein bisschen was machen, um das robust zu machen für Google. Da sagen die, ja, wenn ich das Ding aber dann Server-Side rendere, dann brauche ich ja auch keine SPA. Und dann sagt man so, ach was? Ja, das ist halt immer so das Problem. Aber ich meine, letztendlich ist es über die Jahre immer salonfähiger geworden. JavaScript war halt da. Es ist ja auch klar, dass Google da einen Schritt drauf zumacht und sagt, ja, damit müssen wir ja rumgehen, ne? Es war jetzt auch eher spät als früh, dass man sagt, das Thema muss irgendwie klappen. SEOs fanden schon immer Kacke. Letztendlich, mir haben irgendwann aber auch die Argumente gefehlt, zu sagen, so macht das auf gar keinen Fall. Weil ich meine, wir müssen ja erstmal technologisch bewerten können, was bringt es da denn für Vorteile und für eventuelle Ersparnisse. Und ich meine, ja, Möglichkeiten waren da und alles andere bringt halt die Erfahrung. Ne? Man kriegt es auf jeden Fall hin, den Kram besser zu indexieren. Da ist ja auch noch Development hinten dran. Es wird immer besser. Und unsere Ansage war ja, glaube ich, immer, also zumindest meine war es so, naja, aber mit einer Sache müsst ihr leben, die Maintenance-Kosten, so SEO-Monitoring und Prüfungen und Abnahme, es verdoppelt sich. Mittlerweile würde ich sagen, so, ey, fuck my life, ich würde sagen, verdreifacht so über den laufenden Betrieb, weil halt immer irgendwie was auftaucht.
Ja, und halt teilweise an Stellen, an die man gar nicht denkt. Also das ist
Ja.
ja schon sehr investigativ teilweise.
Und das ist eben genau der Punkt, ne? Weil also für mich ist das so mein Fazit aus meiner, so was ich irgendwie so mitbekommen habe, so insgesamt aus Gesprächen rundherum. Ich glaube, der Switch von der klassischen Seite hin auf eine SPA ist rein marketingtechnisch nie der Wechsel ins Winning Team. Du sagst nicht, okay, ich habe jetzt in die SPA gewechselt, sagst so, jetzt geht meine Marketing-Performance insbesondere durch die Decke. Wir sagen, also wenn du jetzt so eine klassische Seite hast, du machst einen Relaunch, hast den Technologiewechsel mit drin, ohne dass du jetzt noch tausend geile Dinge umsetzt, weil deine Seite vorher so kacke war, sondern du machst im Wesentlichen nur einen Wechsel in dieser Technologie, würde ich sagen, du hast eher einen Dip drin. Wenn du Glück hast, kannst du es halten, mit deutlich mehr Aufwand die aktuelle Marketing-Performance halten. Und meist ist es vielleicht dann auch so, dass es so schleichend über die Zeit ein bisschen schlechter wird, ne? Und jetzt war, da ist natürlich Server-Side-Rendering oder Pre-Render, also generell sinnvolles SEO-Setup und jetzt keine Riesenböcke, wo du sagst so, ja klar, dass Google das nicht sieht, weil er kann ja die Inhalte gar nicht lesen oder so, also langsam sowas, über sowas rede ich gar nicht. Ne? Das haben wir dann schon alles weggemanagt an der Stelle, wenn ich diese Behauptung aufstelle, sondern sagen, ja, irgendwo ist dann irgendwas schleichend, weil dieses Thema halt so einfach ultra komplex sind. Und halt keine Ahnung, wie viele Caching-Layers es dann irgendwie gibt. Also es ist auch so ein Thema, dass dann irgendwie gefühlt immer drei, vier, fünf Caches aufeinanderlaufen. Das ist letztendlich auch etwas, wo Martin auch gesagt hat, Komplexität reduzieren ist immer wichtig in jedem Thema. Es gilt ja auch irgendwie für jeden Dev. Aber das wird gerade bei so SS, bei so SPAs und SSR-Geschichten, es ist komplex, es bleibt komplex und ist auch immer so ein Thema, das hat kommt auch später jetzt nochmal bei dem Vortrag von Benedikt Kirchner, von Obi. Das Problem ist auch, wenn Server-Side richtig dasteht und aber Client-Side gerendert wird und das Ding alles nochmal überschreibt, kann es natürlich auch passieren, dass der Googlebot irgendwann, ja, ich nehme eher das, was im Rendering steht und dann vielleicht auch ganz, ganz wichtige Inhalte von meiner Seite verschwinden können, wenn das Rendering auf einmal nicht mehr gut klappt. Und das sind alles so Dinge, wo man halt dasteht und sagt so, ey, wir können halt monitoren, wir können testen, wir können dann tausend Dinge machen im SEO und das werden halt tausend Dinge mehr, aber wenn das Ding live ist und über die Zeit, die das Ding live ist, kommen immer mehr neue Probleme rein. Gegen die kannst du dich, also ich meine, du kannst ja nicht immer auf jeden möglichen Error, den man machen kann, prüfen. Ne? Das ist ja das ewig alte Problem. Und mein Eindruck ist, dass da so SPAs an der Stelle nochmal richtig draufhauen. Caching ist so ein Thema, wo ich das Gefühl habe, und das ist jetzt wirklich Gefühl, ich bin kein Dev, ich glaube, mittlerweile habe ich so ein grob wesentliches Verständnis, wie die Dinge funktionieren. Bauen könnte ich dir so ein Ding jetzt trotzdem nicht, aber da habe ich das Gefühl, es wird komplex. Es ist ein Riesenthema, das Stabilität und Zuverlässigkeit. Also auch für alle Caches, die aufgebaut sind, aber auch was gerendert wird, Client-Side, ist letztendlich für mich so das Thema, auf das man immer wieder stoppt, ist so Race Conditions, wo man sagt so, ja, das sind so zwei Abhängigkeiten, die gegeneinander um die Wette laufen. Und wenn das eine Klassiker ist halt, wenn die eine API, die der Schema.org liefert, zu langsam geantwortet hat, sagt der Server, ja, ich muss jetzt den Scheiß aber rendern und leg das ab oder schick's halt raus. Und dann ist es halt so, dass vielleicht jeder x Seiten aufruft, dann erstmal ohne Schema.org rausgeht. Oder ohne Preise. Oder ohne verwandte Verlinkung oder ohne Inhalt. Also es kann ja alles Mögliche sein. Und allein das mal auf Stabilität zu testen und zuverlässig sein, ist denn der Kram immer da in beiden Status. Na, also das ist ja immer schon so eine riesen Herausforderung, die einfach nochmal größer geworden ist, weil man dann so mindestens zwei Varianten, aber meistens drei Varianten, wenn du noch Sonderregeln für den Googlebot hast, irgendwie testen musst. Und mein Eindruck ist auch, also ich glaube, Devs finden das geil, es ist halt irgendwie auch was Neues und es bringt sicherlich Vorteile mit sich, aber es ist und bleibt kompliziert und, Achtung, wieder gefühlt komplizierter als so eine klassische Webseite, die jetzt so HTML, CSS, bisschen JavaScript und so Geschichten aufbaut. Und ich glaube, da sind halt so einzelne Personalien, die diese Gesamtstruktur gut durchblicken, und wenn du da einen Personalwechsel drin hast, dann kann das auch ganz schnell krachen. Wir hatten ja auch Geschichten gehört oder auch von Betreuung von sehr langer Zeit, wo man merkt, okay, da gibt es halt auch irgendwann komplette Rollbacks, weil die Dev-Teams gar nicht fähig sind, das so in einer kompletten Maßgabe irgendwie zu betreuen, weil diese Architekturen so kompliziert sind. Und da haben wir noch nicht mal über SEO-Themen gesprochen.
Ja, ich erinnere mich an den netten Kollegen hier aus Darmstadt, für die Patrick gearbeitet hat, und keiner wusste, was ihre Service-Worker machen. Er hat versucht, das von außen zu re-ingenieren, weil die intern nicht wussten, was ihre Service-Worker und warum nicht der jetzt den anderen überschreibt ständig.
Ja, ja, also, ist, ne, also einfach, ist das ein SEO-Job? Ja. Ich weiß nicht.
Nee, eigentlich Ahnung. Nicht, aber war keiner anderer da.
Ja, ne? Und das ist halt echt so, also es wird halt immer prominenter gefühlt. Es kommt zumindest immer mehr irgendwie, dass ich das hier im Unternehmen höre, es läuft auch über meinen Tisch und jetzt auch so im Markt. Und ey, für mich, keine Ahnung, also wenn mir jetzt jemand sagt, ey, es ist aber so geil, wir haben durch den Wechsel darauf Search Engine Marketing-mäßig so geile Dinge gemacht, vielleicht kann man mal einladen, kann gerne mal vorbeikommen und darüber berichten, was die SPA an sich, nicht der Relaunch, sondern die SPA an sich, so viel geiler gemacht hat. Ich glaube aber, es wird eher, wenn wir uns dazu austauschen würden, eher so eine SEO-Seelsorge, wo jeder mal sein Leid klagen kann.
Ja, ja, ich meine, bekannterweise betreuen wir ja wirklich viele Verlage, und da muss ich halt immer sagen, okay, Verlage haben irgendwie 100 Jahre lang, 200 Jahre lang gelernt, wie sie sehr effizient, kosteneffizient ihre Inhalte auf Papier kriegen. Deswegen hast du ja dieses komische Zeitungspapier. Das ist jetzt ja kein Hochglanzpapier aus Gründen. Du hast dieses lustige Spaltenlayout, du hast dieses riesengroße Format, keine Ahnung, wahrscheinlich, weil man das gut drucken kann. Ich weiß nicht, warum die Dinge mal so riesengroß sind, diese Tageszeitung, wenn man die so aufklappt, aber es war offen, muss ja irgendeinen Grund haben, dass der irgendwo in Effizienzthemen liegt. Und dann gehst du halt hin und sagst, oh, im Internet machen wir jetzt alles in super shiny und glossy, und da sagen wir, eigentlich müsst ihr schon wissen, dass ihr kostengünstig, und ich meine, das hast du halt an allen Ecken, wenn ich sage, was habt ihr da für komplizierte, allein schon Content-Management-Systeme, die, wo es irgendwie gefühlt drei Entwickler auf der ganzen Welt gibt, das heißt, du hängst auch in riesen Kostenthemen drin und so, man fragt sich immer, wann ging das verloren?
Absolut. Also, weiß nicht, dem die Chefetage online noch nicht so ganz getickt hat. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ne? Also ist dann, glaube ich, eher so die Entscheidung, ja, wie sieht es denn aus, Look und Feel? Ich glaube, das ist ja auch noch so ein Klassiker, dass es halt so geil ist, dass es halt in deinem Browser sich anfühlt wie eine App und geile Ladezeiten hat, wobei ich immer sage, bei mir ist immer so, diese Ladezeiten gehen halt nie über den Showcase hinaus. Danach wird es dann halt auch, ne, wenn du siehst, dass der Ladebalken oben immer einmal voll ausschlägt, zurückgeht, da weißt du auch so, okay, da hat die SPA halt wieder Schluck auf, ne?
Genau.
Naja, jetzt haben wir viel direkt über das Thema gesprochen. Wir haben also kurz die Brücke zur SEO kommen. Ne? Wir haben ja, Martin hatte ich kurz erwähnt, kommt immer aus der Ecke, Martin Split. Wir hatten den Kollegen von Obi, den Ben der Kirchner, also an der Stelle auch nochmal gegrüßt. Wir haben leider danach viel zu kurz nochmal irgendwie drüber geredet. Ich hatte das Glück, mit seinem Kollegen Malte noch so ein paar Nerdfragen an der Stelle irgendwie zu klären, weil er da ja auch operativ im Team ist. Genau, und das Thema war letztendlich Relaunch als Marktplatz, Best Practices und Fuck-Ups beim Relaunch von Obi. Das klingt ja schon mal immer sehr transparent. War es letztendlich auch, also war ein also inhaltlich vollgepackter Vortrag, also die Tonspur hat, also das, was er auf der Tonspur erzählt hat, war immer nur ein Bruchteil, das, was auf den Folien steht, finde ich immer mega geil. Das ist auch ein Grund zu sagen, okay, da muss ich jetzt nochmal reinschauen, weil letztendlich alles drin ist, was ich jetzt mal so inhouse-mäßig bei so einem Monsterprojekt auch mal mitbedenken muss und vielleicht auch Ideen, wie man das Ganze managen kann. Grundsätzlich, was ist da auf die Kollegen zugekommen? Ne? Geschäftskonzept geändert, früher halt immer nochmal der Retailer gewesen, jetzt machen wir halt mal Marktplatz. Da geht einem eigentlich schon mal, schlackern einem die Ohren, weil das letztendlich inhaltlich vom Managen, Publikationskonzepte, wie lang sind welche Artikel, wie zeigt man das an, wie aggregiert man Artikel in der Ansicht, dass du nicht irgendwie 30.000 Mal von jedem Händler den gleichen Artikel, von unterschiedlichen Händlern den gleichen Artikel eingestellt bekommst. Uiuiui. Dann war es noch ein Technologiewechsel. Das eine Thema war, Suchengine wird ausgetauscht. Jetzt sagt er, Suche, interne Suche ist ja kein SEO-Thema. Naja gut, E-Commerce ist ein ultra wichtiges Thema und ich meine, der Klassiker ist, wenn du eine gute Search Engine hast, die die interne Suche steuert, machst du damit natürlich auch deine Kategorien-Landing-Pages. Klar. Nichts anderes.
Und Teil deiner Reko ist das natürlich auch.
Immer, ne? Also alles greift darauf zurück. Das ist der Backbone von deinem ganzen Shop-System. Ne? Das kann man halt auch mal so nebenbei wechseln und dann nimmt man halt noch einen Wechsel mit auf eine SPA. Also das sind jetzt eigentlich schon 3 Relaunches in einem, ne? Und da kommen noch 1000 andere Themen mit dazu und das war ein sehr, sehr schöner Einblick, den er da gegeben hat. Also ich konnte mir jeder, der auf der SEO.com war, Zugriff auf die Aufzeichnung hat, unbedingt mal anschauen. So ein wilder Fehler war halt irgendwie mit leeren Seiten, also leeren Seiten, das war damals auch nicht klar, aber die Produktdetailpages, die wurden früher immer oder nee, so, die wurden kanonisiert nach Google, von Google, so nach 2 Wochen, obwohl vorher irgendwie alles glatt lief. Und das war an der Stelle auch eine wilde Sache, weil letztendlich beim erneuten Rendering der Seiten wohl irgendwie ein Fehler aufgetreten ist, dass das Skript nicht immer da war und deswegen war der Inhalt nicht da. Also auf jeden Fall ein Riesengefriemel. Learning dazu, was er gesagt hat, so, ey, wenn ihr merkt, dass irgendwie eure Sachen unsinnig kanonisiert werden auf einmal, dann kann es durchaus sein, dass Google einen anderen Inhalt bekommt, schaut da mal rein und dann sagt jetzt jeder von euch so, ach was, natürlich, würde ich genauso denken. Problem ist, wenn du diesen Fehler halt nicht zuverlässig reproduzieren kannst und dann halt irgendwann merkst, so, ja, okay, das SSR ist cool, aber ach du Scheiße, warum ist die Seite leer? Das kann überhaupt nicht sein, die ist ja valide. Ne? Und dann hast du den heißen Draht zum Entwickler und sagst so, ey, jetzt komm mal her hier irgendwie. Ich habe jetzt hier gerade eine Seite, jetzt lass mal zusammen hier irgendwie in die Entwicklerkonsole gucken und rekonstruieren, was da passiert ist. Sind wir wieder beim Thema SPA, wie kompliziert dieser ganze Kram ist. Ne? Weil ich meine, kennst, es glaubt halt erstmal keinem einer. Und ich meine, selbst wenn man auch alles verifiziert hat, irgendwann glaubt man sich ja selbst auch nicht mehr, weil man eben diesen einen Fehler nicht findet. Ne? Es ist halt wirklich also sehr, sehr viel Lucky Punch, was man an der Stelle braucht, wenn es um so SPAs und Content-Darstellungen an der Stelle geht. Ja, aber mega vollgepackter Vortrag. Fand dieses Thema SPA war für mich so ein Dot, wo man sagt, so, okay, das technische SEO wird irgendwie immer wichtiger in diesem Kontext. Und ansonsten also unbedingt nochmal anschauen. Gute Sache und es ist, glaube ich, eigentlich auch immer, ich weiß nicht, du kennst ihn auch schon ein bisschen länger, aber wäre irgendwie mal einen richtig geilen Talk irgendwie über Inhouse-SEO, wie man das macht, wie man es aufbaut. Ich habe keine Ahnung, wie groß das Ding mittlerweile ist, aber so gefühlt, wie ich es so mitgenommen habe vom Einzelkämpfer bei Obi, immer größer geworden in Deutschland und hat ja echt auch alle Sachen, die man so abbilden kann, immer sehr, sehr schön und vorbildlich aufgebaut.
Ja, absolut.
Und so ein Relaunch, der dann halt mal so eben nebenbei kommt, halt in so einer Komplexität auch sinnvoll abzubilden, ist auch eine Kunst. Und letztendlich, wenn wir auch zu den SPAs kommen und bei Inhouse-SEO bleiben, der Kollege Max Wölfle von On hat ja auch einen Vortrag gehalten, da kommen wir später nochmal zu. Und da ist Server-Side, also ein SPA auch immer schon ein Thema. Und das ist letztendlich aber auch, der hat auch einen sehr smarten Vortrag gehalten zum Relaunch, beziehungsweise zum Wechsel, zum Domain-Wechsel von OnRunning zu On.com. Und das ist aber auch, also extrem smarter Mensch, beide extrem smarte Leute, wo man sagen kann, wenn man gute Gespräche über das Inhouse-Game führen will, kann man unbedingt mal anklopfen. Ich meine, es gibt noch viele andere da draußen, aber es sind ja vielleicht auch nicht immer die lautesten, die die erste Anlaufstelle sein konnten. Das waren sehr geile Gespräche, die wir da hatten. Vielen Dank an der Stelle auch nochmal.
Ja, Max ist schon cooler.
Ja, genau. Und dann, wenn wir noch bei Technik bleiben, jetzt auch mal für mich ganz salopp zusammengefasst, so über 2, 3 Vorträge hinweg. Weiß nicht, wie dein Eindruck ist. Also Bugs seitens Google oder irgendwie auch so generell auf der Webseite und generell technisches Testing sind irgendwie auch irgendwie mehr Thema. So letztendlich, also Testing im Sinne, nicht im Sinne von, wie mache ich bei mir eine Abnahme und Qualitätssicherung, sondern was macht Google denn eigentlich, wenn ich XY mache? Oder wie reagiert, wie sieht Google diese Dinge? Das ist jetzt vielleicht auch sehr, sehr subjektiv, aber ich habe das Gefühl, dass so dieses Testing-Thema immer mehr Fahrt aufnimmt, auch wieder, so spätestens seit dem Google Leak, was ja letztendlich auch so ein Thema ist, wo man sagen kann, das hat halt auch nochmal viel, viel reingebracht, um so dieses mentale Modell von so einer Suchmaschine auch einfach zu schärfen und auch ein paar mehr Hypothesen aufzustellen. Ey, wie funktioniert das denn eigentlich im Detail? Das ist ja zwar ein spannender Punkt, was kann ich an der Stelle da machen? Und ich meine, kann man im deutschsprachigen Raum Google Leak sagen, ohne Johann von Hülsen zu erwähnen? Eigentlich nicht, ne? Und das an der Stelle entsprechend war auch wieder auf der SEO.com vertreten, nicht explizit zum Leak, aber er hat einen wunderbaren Vortrag gehabt. Ich muss jetzt tatsächlich nochmal den richtigen Titel raussuchen, weil eigentlich war es die Geschichte des Dokumenten-Elfs, also an der Stelle auch didaktisch, inhaltlich sehr, sehr, sehr schön aufbereitet, genau entlang der Google-Prozesskette zu besseren Analysen und Strategien. Und letztendlich ging es davon auch, wie funktioniert das denn technisch, von ein Dokument ist erstellt hin zum, es wird irgendwie in einer Suchergebnisliste geklickt und welche Hürden muss so ein Dokument nehmen, um überhaupt erstmal sauber in den Index zu kommen. Ja, und das ist schon mal ein extrem techy Thema. Man sagt, welche Hürden sind das? Das kann dort an der Stelle auftreten. Und dann hatte auch die Kollegin Christiane Kunig auch noch einen sehr, sehr schönen Vortrag gehalten. Auch da, sorry, ich habe die Titel, die hätte ich mir vorher mal rausschreiben können. Das ist voll der Profi-Tipp, ne? Better safe than sorry, die Macht des Testens im technischen SEO. Mega geiler Vortrag, mag Bock, noch 30 eigene Webseiten aufzutesten und Hypothesen aufzustellen, was denn bei Google passiert. Sie hatte einen sehr, sehr schönen Case und auch ein sehr, sehr schönes Takeaway mit dabei, was letztendlich darum geht, naja, wie lange wartet Google denn, bis Inhalte da sind und wann wird gesagt, okay, jetzt rendere ich den Scheiß aber und stelle ihn an der Stelle einfach mal da. Und die Takeaways waren an der Stelle, wie lange wartet Google beim Rendern? Alle SEO-relevanten Inhalte, die indexiert werden sollten, müssen innerhalb von 5 Sekunden nach dem Download des initialen HTMLs geladen haben. Alles, was deutlich später lädt, wird in der Regel nicht mitgenommen, nicht indexiert. Ist schon mal eine stabile Aussage. Hat natürlich auch alles mit Einschränkungen. Sie hat das auf einer kleinen Domain getestet, in der Testdomain. Hatte sich mit PHP ein kleines Framework geschrieben, hat gesagt, Delay, ne, bitte warte so lange, dann schreib erst die Inhalte rein, dann schreib die Inhalte rein. Also von der Testing sehr geil aufgesetzt, aber ne, die Übertragbarkeit von kleiner Testdomain hin zu Riesendomain ist auch immer noch mal ein anderes Thema. War aber sehr, sehr schön, sehr stichhaltig dargeführt. Und dann auch noch einen zweiten Test von rangehängt, weil ich meine, das eine ist ja, wenn das Dokument geladen ist, dann läuft JavaScript, dann müssen die Inhalte da sein, aber letztendlich gibt es ja vorher auch nochmal eine Schleife, die passieren muss, und zwar das Dokument muss ja angefragt werden und dann muss erstmal die ersten Bytes rübergegeben werden, also Stichwort Time to First Byte. Und da hat sie auch nochmal reingeschaut und hat gesagt, was passiert denn, wenn man den Time to First Byte verlängert und wie lange wartet Google denn da an der Stelle? Und da war letztendlich auch nochmal so eine Aussage, bei einem Time to First Byte bis zu 10 Sekunden und ein JavaScript-Delay von 5 Sekunden, also 15 Sekunden, bis diese Inhalte, die gerendert werden sollen, überhaupt da sind, wird man auch noch von Google indexiert. Dauert aber länger, so 1 bis 3 Wochen. 1 bis 3 Wochen ist schon auch eine Spanne, ne? Also ist aber, also ist schon lang. Praxis, Theorie und Praxis, ne? Erster Test ist schon mal der Schritt in die Praxis, wie es auf einer großen Domain aussieht. Ich glaube, wenn du jetzt eine riesen Domain bist mit solchen Ladezeiten, dann ja, war es halt auch mit dem Index. Aber grundsätzlich irgendwie also sehr schön. Fand ich halt einfach geil zu sagen, jetzt lass uns doch solche Tests mal wieder durchführen. Google Leak hat was mit rein, hat viel mit reingebracht. Ich glaube aber auch letztendlich, dass die schlechte, kann man das so sagen, die schlechte Qualität der Google-Suche, weiß ich noch nicht, ob ich das Ganze unterschreiben würde, wie ich es jetzt gesagt habe, aber letztendlich, wir merken ja, es gibt sehr, sehr viel Schluckauf und auch so letztendlich so ein Dogmenwechsel hin zu Machine Learning, immer mehr AI, auch für die Suchergebnisse, wo es ja auch diesen einen schönen Artikel dazu gab, zu sagen, naja, das Teamlead, was das bei Google immer ein bisschen gedämpft hat und Search ein bisschen versucht hat, simpler zu halten, ist gegangen und seitdem überschlägt sich halt ein AI-Thema und Machine Learning-Thema nach dem anderen. Ich glaube, dass halt dadurch, dass dort deutlich mehr Bugs passieren, das Thema technische Optimierung, technische Exzellenz auch nochmal wesentlich wichtiger wird, weil Google ansonsten mit den ganzen Sachen, die da so passieren, unabhängig von der Content-Schwemme über AI, auch einfach nicht mehr so gut klarkommt. Also ich glaube, für mich, auch wieder subjektive Einschätzung, hat so dieses Thema mit sehr kleinen, detaillierten Detailthemen auch nochmal wieder ein bisschen mehr Wichtigkeit gewonnen oder zumindest halte ich es für deutlich mehr Impact, als das Ganze vielleicht 2019 war, wo noch nicht so viel Neues drin war und wo das gefühlt ein bisschen robuster war, dieser Google-Index. Weiß nicht, wie du das wahrnimmst, ob du auch immer seltsam besondere Edge-Cases irgendwie mit reinbekommst oder sagst, ja, vor ein paar Jahren wäre das ja alles easy durchgelaufen mit hier und ein, zwei Seiteffekten.
Ja, mein Thema ist, ich bin so selten, ich bin halt im Moment so viel auf Discover unterwegs, dass ich so ein bisschen den Hang zur SERP verloren habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
Valide.
Und ich die mir eher anschaue, unter was für Art von Inhalten kriege. Also ich nutze eher als Research-Thema, also was für Art von Inhalten, wer findet da statt. Und da wir ja dann auch immer so haben, wo kommt man hin, wo kann man Lücken, welche Themen kann man spielen, mir die dann auch schon fast eher statistisch anschaue, das ist halt einfach so ein Themencluster und sagt, welche Domains kommen dann mit welchen Arten von Inhalten in diesem Themencluster vor. Also ich bin da und ich habe das Ganze jetzt mit verfolgt mit diesem SGE-Kram, war dann nicht sehr überzeugt von dem, was Google gemacht hat. Jetzt diese AI-Overviews, also diese, was mit diesen Kacheln, als wäre zu Personen, deswegen guck mal hier, ist dann da. Das macht ja für mich schon wieder mehr Sinn, weil es so ein kleiner Überblick ist, ob es das Ende vom Lied ist, who knows. Aber dass mir halt irgendjemand einen Text da reinschreibt, random, per AI als Antwort, weißt du, und dann kann ich auch direkt nach ChatGPT. Mein Problem ist ja, ich will ja irgendeine Quelle haben, die es mir sagt, sonst könnte ich auch mein ChatGPT fragen, weißt du, da brauche ich nicht Google, dass er mir einen Text liefert. Absolut, da weiß ich aber nicht, ob er stimmt, das Problem. Also ChatGPT ist halt extrem, oder alle diese ganzen KI-Sachen, die können halt dir schöne, extrem plausible Antworten geben, von denen die so plausibel sind, dass du halt aufhörst, können aber gnadenlos falsch sein.
Ja.
So, und deswegen gehst du halt ins Netz und willst gucken, was sagt denn jetzt eine FAZ dazu? Was sagt ein Tagesspiegel dazu? Weißt du, also, und nicht eine Textwahrscheinlichkeitsmaschine. So.
Nichts anderes ist es, ja.
Exakt. Und dann brauche ich halt kein Google, was mir was automatisch vorschreibt. Also das, wie gesagt, in dem Case kann ich dann direkt zum Chat-Dingsy gehen. Aber ja, man hat schon gesehen auch, dass die hat man ja auch bei den ganzen Updates immer gesehen. Da gibt es immer Haut rein, dann wird die Hälfte wieder zurückgerollt, etc. Aber ich meine, das ist halt, wenn du halt im Machine Learning bist, kannst du halt anders nicht lernen. Also was willst du tun? Ist halt so. Ansonsten finde ich die Technikthemen, ich versuche ja immer, wie gesagt, uns im Laden, weil wir doch viel coole, einige Kollegen haben, die da sehr tief drin sind und richtig gut Ahnung haben, die braucht man auch, sonst geht's nicht. Also bin ich voll bei dir, das gehört zu unserem Job. Ich persönlich mache halt immer ein bisschen einen Bogen drum, weil ich mich lieber aufs Inhaltliche konzentriere. Und das, also es gibt viele gute Tech-Leute und Tech kann man auch gut lernen. Sich aber mit den Inhalten auseinanderzusetzen, tun sich einige ein bisschen schwer. Und für mich ist es halt die Sache, immer haben wir immer gesagt, Tech ist halt so ein Hygienethema. Also wenn das halt verkackst, dann bist du wie Gehalt. Also wenn das halt nicht überweist, dann sind Leute halt instant pissed, deine Mitarbeiter, zu Recht. Aber wenn das überweist, ist jetzt noch nicht, da kommen sie nicht morgens rein und sagen, juhu, super, dass ich hier arbeiten darf. Also Hygienethema halt. Und deswegen ist aber immer schön, wenn dann Leute wie jetzt hier, Christiane sich halt hinsetzt und einfach mal Sachen durchtestet und das dann halt mit in die Audience bringt und nicht für sich behält. Natürlich, kleine Domains, du hast schon gesagt, große Domains. Ich finde, 10 Sekunden auf den Time to First Byte zu warten, ja, da hätte ich ja schon, da ist der Bot ja schon an Boring gestorben quasi. Ich meine, was kann so ein Rechner in 10 Sekunden alles rechnen? Das finde ich schon extrem lang, muss ich ganz ehrlich sagen. Und sollte man definitiv nicht implementieren. Aber es ist halt spannend, dass es noch kommt. Und wir sehen ja auch, dass es Inhalte gibt, die Google unbedingt haben will. Und wo sie sich bemühen, das kann man wirklich sehen. Und Inhalte, die ihnen halt echt kackegal sind. Und da musst du dich halt bemühen. Also das kann man auch mal festhalten.
Ja, ist so, ne? Und also da sind wir ja auch wieder am Punkt, nur weil es indexiert ist, heißt noch lange nicht, dass es, ne, also 1 bis 3 Wochen ist halt auch nur so eine Ansage, ne? Also du merkst halt, Google hat eigentlich eine Fastlane zu sagen, okay, wo kriege ich schnell neue Dokumente und Inhalte her? Und wenn sie aber das Gefühl hat, da ist irgendwas Wichtiges, dann gehen die Scheduler an und sind auch mal sehr geduldig im Fragen und Warten. Wirtschaftlich ist das für Google, glaube ich, auch nur bedingt, aber gut, sie sind so geduldig. Was das so mit der Umwelt macht, ist irgendwie auch noch mal ein komplett anderes Thema. Ne? Ich bin aber voll bei dir, ne? Also es ist auch so Klassiker, ich glaube jetzt, also außer du bist halt richtig scheiße, dann ist halt so ein IT-Audit nie deine Wachstumsstrategie. Wenn du es halt voll verkackt hast, dann kann dir das natürlich irgendwie das Leben retten, ne? Aber ansonsten ist es so, du hast natürlich Inhalt. Also das geht alles an der Stelle vor. So mein Gefühl ist aber, dass diese Hygienethemen an der Stelle, sie werden wieder wichtiger, als sie mal waren.
Genau.
Also wie gesagt, wenn es verkackt. Strategie alleine bringt es aber nicht.
Exakt. Also wie gesagt, wir haben ja gerade das eine schöne Beispiel da bei uns mit dem netten Verlag, der da irgendwie seiner Sitemap irgendwie 150.000 Artikel hat. Google hat 400.000 auf grün und 26 Millionen auf grau. Und dann gehst du halt hin, und das liebe ich halt immer, wenn du in den Crawling-Report gehst, und dann steht da halt 20% sind aktualisieren und 80% sind neue Inhalte. Das heißt, das Ding wächst noch weiter an dem Index. Und wenn du halt vom Verlag weißt, eigentlich, dass, wenn es über 10% ist, 12 oder so, die neu auffinden sind, dann weißt du, da wird Kram gefunden, den du eigentlich gerade nicht neu erstellst. Und dann wird es natürlich eng mit deinem Discover-Kram, weil die ganzen neuen Inhalte werden ja geprüft, ob die Discover-fähig sind. Und wenn das halt ganz viel Duplicate-Parameter-Kram ist, dann sind die halt mäßig begeistert, dann die richtigen Inhalte da rauszufiltern aus dem Rotz, den sie da jeden Tag neu crawlen, obwohl sie ihn schon kennen. Das tut dann natürlich schon weh. Also es gibt diese Extremfälle, wo du dann auch schon denkst, was habt ihr euch da nur gedacht, und hat da nicht schon mal vor uns irgendeiner hingesehen, weil die Zahlen einfach exorbitant groß sind.
Ja. Und das ist jetzt auch eine, also nicht Verlagsbeispiel. Es gab mal irgendwie eine Webseite, die hatte vor 300 Millionen Jahren, hatten die so für eine Suche eine Deutschlandkarte, und du konntest so nach einzelnen Bezirken anklicken, und das hat dir dann eine Suchabfrage erstellt für bestimmte Postleitzahlbezirke. Also eine endless space, unendliche Weiten. Das Ding wird schon irgendwie fast ein Jahrzehnt nicht mehr benutzt. Google hat es wiedergefunden, weil es war leider noch aktiv, und hat angefangen zu crawlen ohne Ende. Da sind die URLs rausgeballert wie Sau. Und da hätte ich jetzt so vor, sagen wir mal, 2018 schon so gedacht, so, also ja, Google sieht das dann schon, aber die merken ja, okay, bei diesem Parameter und diesem Konstrukt ist nichts zu holen, die stellen das auch relativ schnell wieder ein. Klar, siehst du das als SEO in der Search Console oder über Logfile-Analyse, so sagst du so, boah, das sollten wir mal einstellen. Im Moment habe ich halt so den Eindruck, dass das halt nochmal einen krassen Impact hat, dass Google dann anfängt, diesen Scheiß viel, viel geduldiger und länger auseinanderzunehmen, weil du sagst so, ey, obviously ist da ja nur Müll.
Genau.
Und das kannst du über dieses eine URL-Muster herausfinden. Warum drehst du da so hohl?
Ja, aber das ist eine gute Beschreibung. Also man sagt, die crawlen, finde ich, viel krasser als früher, sind danach aber viel pingeliger, was sie in den Index aufnehmen. Hat ja auch Johann gesagt, von wegen Indexgröße scheint irgendwie limited zu sein. Und das siehst du ja, dass dieser ganze Bereich gecrawlt zurzeit nicht indexiert, weißt du, oder gefunden zurzeit nicht indexiert. Also diese beiden, die ziemlich große Bereiche bei so Domains dann werden. Aber die crawlen halt erstmal wie bekloppt rum. Du denkst, okay, wenn das später eh nicht reinnehmen wollt, und genau, müsste man eigentlich KI-mäßig sagen, kannst aufhören, da hinten kommt nur Schrott, aber es scheint erstmal diese Entscheidung, ob es Schrott ist oder nicht, scheint sie definitiv erst hinterher treffen zu wollen. Und crawlen halt erstmal wie bekloppt doof darum.
Ja, und das verstoppt dann halt wieder die anderen Pipelines, die dann darauf folgend sind, weil die halt sehr, sehr busy sind.
Genau.
Ja. Genau. Ja, so ist das, ne? Und an der Stelle noch, Martin Splitt hat ja erstmal so einen schönen Vortrag gehalten, hat gesagt, ja, vielleicht haben wir noch Zeit, ich habe noch einen kleinen Bonusinhalt, und beinahe hätten wir ihn nicht gehört. Dann nochmal danke an den Kollegen im Podium, der die Frage gestellt hat, wir wollen den Bonusinhalt führen. Also hören, sehr gut, sehr super, weil zwar auch nochmal nett, weil so Grundtenor war ja, und ich kann das, glaube ich, auch voll nachvollziehen, wenn ich so überlege, was alles bei denen auf dem Tisch landet, so, wenn Leute sagen, Google ist kaputt, und also mal sind es einfache Probleme, man sagt so, obviously nicht kaputt, denk halt mal nach, mal sind es kompliziertere Probleme, man sagt so, Boah, jetzt nach einer Weile Analysefähigkeit, nein, wir sind nicht das Problem. Aber manchmal ist aber dann doch Google das Problem. Da war ein netter Case. Und zwar war der Fall, dass Seiten, die auf NoIndex standen, indexiert wurden. Denkst du, ach du Scheiße, wie kann das denn sein? Das ist richtig obvious, NoIndex drauf. Ne? Ich meine, bei mir gehen dann wieder so, boah, ist es eine SPA? Wie sieht das aus? Ist das stabil und so? Nee, in dem Fall erstmal alles nicht das Thema. Und lustigerweise hat er herausgefunden, bei sich intern, also für die Indexierung gab es halt eine Funktion. Und die hieß Get No Index Reasons from Redirect Hops. Und die hat zum einen dem Namen nach, ne, geguckt, wenn es Redirects gibt, dann guck in den jeweiligen Hops, ob es dort Gründe gibt, warum der Kram nicht indexiert werden sollte. Das kann zum einen sein, gut, da kommt dann auf einmal der 404, dann sagst du, okay, du musst den Kram nicht indexieren, weil ist doch obvious das Ziel, der Zielinhalt nicht halt zu erreichen. Theoretisch würde ich jetzt auch mal davon ausgehen, dass sowas halt auch nach NoIndex im HTTP-Header irgendwie reinmachst. Auch schon gesehen, hast du eine 301 und 302 und NoIndex im HTTP-Header. Okay, Devs, was habt ihr euch dabei gedacht? Keine Ahnung, was Google daraus macht, aber das sind alles die Dinge, die geprüft werden. Und es war bekannt, dass diese Funktion, obwohl sie so hieß, nicht nur bei den Hops geprüft hat, sondern auch bei der ersten Seite. Also
Ja.
quasi der erste Hop. Und wenn du gar keine Hops hast und so einen direkten 200er, hat sie auch bei dem 200er geprüft. Und anscheinend hat da jemand mal aufgeräumt und hat das halt rausgemacht, sodass es wieder die Funktion den Namen nach nur bei den Hops prüft, was an der Stelle passiert. Was dazu geführt hat, dass alle Seiten, die halt direkt einen 200er geschickt haben und einen NoIndex, nicht auf den NoIndex-Wiesen geprüft wurden und dann in einem Index gelandet sind.
Nice.
Geiler Fehler, ne? Ist an der Stelle halt irgendwie auch spannend, haben sie natürlich auch schnell behoben und so. Ist halt mega spannend. Da muss man jetzt auch gar nicht sagen, Google, die haben ja gar nichts im Griff. Ey, wo man halt arbeitet, passieren halt auch mal Fehler. Fand ich schön, dass er auch einfach mal so diese Story rausgehauen hat. Ich meine, wir hatten ja auch schon ein, zwei Bugs, wo die Kollegen dann gesagt haben, so, oh ja, da ist was, ne? Und wir haben ein Indexing-Issue oder was auch immer. Macht es an der Stelle auch menschlich. Fand ich auch schön, dass er das an der Stelle nochmal kommuniziert hat.
Ja, absolut. Absolut. Also,
Ja.
der größte Gag dazu war ja dieses, und es war ja über Jahre die lustigen Gespräche mit dem RelPref Next-Thema. Und wir hatten ja noch die alte Search-Konsole mit dem alten Report drin, und da gab es ja diese doppelten Titles. So. Und wir haben ganz viele gesagt, also viele SEOs in Konferenzen, gesagt, du, wir haben die ja stark genutzt. Und wir haben ja auch immer runtergedrückt, weil wir natürlich eh kein großer Freund von RelPref Next waren und Kanon, sondern haben gesagt, komm, lass uns einfach Paginierung auf NoIndex setzen und da waren die Dinger weg. Andere Leute haben ja dann geschrieben, Seite 2, Seite 3, damit halt gesagt, okay, das ist, okay, dann hast du diesen Fehler weg, aber was Sinnvolles hast du immer noch nicht kommuniziert. Also, und viele gesagt haben, ja, ich glaube aber, dieser Report ist buggy. Und dann haben sie auch teilweise, kann ich so, John angesprochen, dieser, eigentlich kann ich den wegtreten, weil ich habe da RelPref Next drauf und ihr meldet es immer, ich glaube, der ist buggy. Und es ging echt so ein paar Jahre immer so im Gespräch mal so. Und irgendwann hat er dann ja rausgehauen, ja, er hat jetzt mal wirklich mit den Devs und die haben tiefer reingeschaut und ihre schöne Dokumentation, was RelPref Next macht, das stand alles auf ihrer Webseite, aber das wurde von Google nie implementiert. Das ist halt so lustig. Also, die hauen etwas raus, weil sie halt, so machen wir das zukünftig, und dann hat es halt es war auch bei denen in Entwicklung, aber es hat halt, ist immer liegen geblieben. Es wurde schlicht nie implementiert. Das ist halt auch der größte Gag, also den ich, also finde ich immer noch so geil.
Ja, so Dinge passieren.
Und die ganzen
Genau.
Cases, wo Leute vorgestellt haben, guck mal, was ist cooler geworden, auf dem man RelPref Next, also weiß ja genau, okay, es war obvious, wie muss es aber was anders gelegen haben, dass bei dem besser geworden ist, weil das wurde halt leider seitens Google nie implementiert.
Ja.
Das ist
Ja,
sehr
tja,
lustig, ja.
genau. Ich glaube, jetzt können wir mal einen Punkt machen. Genug Techie, genug, ja, wobei es wird nochmal Techie, aber genug zum Tech-SEO und SPA Punkt 1, den wir euch vorgestellt hatten. Machen wir mal einen Haken dran, ne? Sehr gut. Das zweite Thema, Brands, Detailseiten und Schema.org. Ich glaube, da kann man so ein bisschen einen kleinen Bogen ziehen. Ich fand, wie das so an ein, zwei Stellen halt aufgeploppt ist und wie es relevant ist. Basti Grimm hat das in seinem sehr schönen Keynote direkt schon drin, hat gesagt, ja, ey, Marken sind halt wichtig und auch die Zukunft und hat letztendlich auch gesagt, ne, ich meine, also es ist ja häufig so in der SEO, dass halt so, ja, Marken kriegen hier im Ranking Boost, funktioniert alles. Ich meine, das ist ganz schön, dass es dieses Leak gab, wo man halt auch feststellen kann, ja, nicht weil du jetzt irgendwie eine Marke bist, also Google so ein Ding sagt, aha, ist eine Marke, markiert und dann kriegst du einen Ranking Boost. Häufig ist es ja so, wenn du halt einfach eine Brand bist, zu deinem Thema rankst und vielleicht SEO-mäßig auch erstmal nicht ganz so optimal gestaltet ist. Man kennt das ja, wenn Brands anfangen, die vom Lieferanten hin zum direkten Retailer mit der eigenen Seite. Ne? Da tut man es ja auch manchmal ein bisschen schwer, weil es auch einfach andere Prios gibt, wenn man alles über Stores verkauft oder über entsprechende Händler. Es ist aber so, dass natürlich irgendwann die Klickpräferenz, ne? Also wenn die Leute sagen, ja gut, das ist irgendwie Ergebnis 2, 3 oder so, Leute klicken drauf und dann führt letztendlich auch nochmal so ein Post-Ranking-Boost dazu, dass die Dinger nach und nach nach oben rutschen und auch dort bleiben, weil die Leute halt natürlicherweise stärker drauf drücken. Und er hatte so eine Studie dann auch noch zitiert, hat mir leider nicht aufgeschrieben oder zum falschen Moment fotografiert, welche Studie es war. Da ging es aber auch letztendlich, wie sich Brands insgesamt entwickeln. Und da hatten sie auch mal nachgeschaut und haben auch gemerkt, dass diese Marken, die in diesem Report genannt wurden, auch signifikant an organischer Sichtbarkeit gewonnen haben. 82% davon haben signifikant, also das Vierfache an organischer Sichtbarkeit gewonnen. Und das ist ja letztendlich auch schon mal eine Hausnummer und auch etwas, was man gefühlt auch in den Suchergebnissen merkt und was an der einen oder anderen Stelle auch wieder sehr spannend Klick machen kann. Weil letztendlich Brands ganz früher ja immer schon so ein bisschen das Thema gewesen, wenn die Leute irgendwie angefangen haben und dann suchen sie kennen und dann kommt irgendwas anderes raus. Ich meine, damit kämpft Google ja schon lange. Ich fand, jetzt hat man sehr, sehr, sehr lange und sehr viel irgendwie so ein bisschen über die Theorie gesprochen. Also eine Brand und Eat und irgendwas. Gefühlt für mich jetzt aber auch so die Zeit, dass das immer stärker operativ auch relevanter wird. Ich hatte gestern, aber bilde mir ein, bei meinen Kunden einige Felder zu sehen, so auch insgesamt, wo man sagt, so, okay, dieses ganze Knowledge Graph und Product Graph und alles, was aufgebaut wird, das kickt immer viel mehr letztendlich auch im Ranking oder auch in der Wahrnehmung in der Suchmaschine, sodass so diese ganzen Trockenübungen, mach mal Schema.org, mach mal dies oder das, ich meine, wie hat man Schema.org früher gemacht, was hat das genommen, was letztendlich zu einer besseren Darstellung in der SERP geführt hat. Aber eigentlich ist das ja noch viel, viel mehr strukturierte Informationen und das so ein Eindruck, dass das kickt jetzt letztendlich auch viel mehr. Weiß nicht, hast du da irgendwie eine besondere Wahrnehmung?
Na, ich möchte schon sagen, wir waren ja schon sehr früh uns mit Schema aktiv beschäftigt, haben schon immer gesagt, lass uns gucken, dass wir maximal auszeichnen können und wir laufen über Schema.org und nicht über Google empfiehlt dieses, damit du so dargestellt wirst. Wir sind schon immer da ahead gegangen. Deswegen waren wir schon 2-3 Mal ja ready, als Google was Neues gemacht hat, weil wir es schon seit 3 Jahren bei unseren Kunden überall hatten. Fand ich dann immer sehr nett. Aber man merkt halt einfach, also oder so, ich komme mal ganz kurz nochmal zu dem SPA-Kram und alles. Also wenn ich mich mir ganz sicher bin, was ich weiß, was Google bekommt, dann versuche ich halt auch möglichst für den Schema.org zu schreiben, von dem ich weiß, das kommt halt an. Oder anders, ich meine, wie der Verlagsumfeld früher, Publisher Center, hast du ja gesehen bekommen, was Google als Main Content erkannt hat. Und du hast halt regelmäßig gehabt, dass sie aufgrund dieser lustigen ganzen sehr interaktiven Ads halt teilweise nach einem Absatz oder 2 Absatz dachten, der Artikel ist fertig. So, und all solche Geschichten, wenn du weißt, was halt schieflaufen kann, weil du irgendwie komische Signale sendest, weil Google irgendwo was macht, haben wir schon gesagt, maximal viel Information rübergeben. Genau. Also es gibt Cases, wo man das vielleicht nicht ganz machen möchte. Also wenn jetzt so gelbe Seiten sind oder sowas, verstehe ich auch wieder, weil dann baut Google seine eigene lokale Suche mit Daten. Also es gibt manchmal Abwägungen, aber wir gehen jetzt mal von den Standard-Cases aus. Ich möchte maximal gut gefunden werden. Ja. Und dann wollen wir auch maximal es Google so einfach wie möglich machen und so viel Kontrolle drüber haben, was ankommt, wie uns irgendwie möglich ist. Ja. Und das haben wir schon die ganze Zeit gemacht. Und das finde ich absolut wichtig. Und das Schöne ist hier, weil immer so, fand ich halt so schön, weil du hast ja gerade auch 2 Fotos vom Basti drin, gute Basti. Dieses mit dem Marken sind halt Marken, weil sie besser geklickt werden, also nicht, sie werden besser, weil sie Marken sind. Das finde ich halt auch sehr schön. Ich meine, das hatte ich ja auch schon, das kannst du ja wirklich sagen, in meinen ganzen Vorlesungsslides schon 2010 drin, immer mit dem schönen Autoscout und mobile.de-Beispiel zu Auto, wo die beiden halt einfach 80% der Klicks auf der SERP bekommen haben. Das war halt noch die Zeit der Online-Suche und wir wussten, was geklickt wird, wir konnten das hier auswerten und man sieht es halt maximal. Und zwar nicht, weil sie auf 1 oder 2 waren, auch wenn die auf 3 waren, haben die ganzen Klicks bekommen. Und 1 und 2 hatten signifikant weniger, als auf der Position sein sollte. Und das habe ich halt immer so schön genommen als Beispiel, weil das halt so ein krass offensichtliches Beispiel war, dass das halt funktioniert. Das andere Beispiel haben wir immer gesehen, wenn du ein E-Commercer warst und warst unter Amazon, waren deine Klicks instant gegen 0, egal wo du warst, ob du auf 3 warst oder 10, das war ganz egal. Und du warst schon relativ stark angepisst, wenn direkt unter dir, wenn du 1 über, also Leute konnten schon Amazon sehen. Hast du schon signifikant. Auch das konnten wir wirklich nachweisen. Wie gesagt, ich bin damals halt, weil ich die Daten hatte, da hatte ich die auch in vielen Konferenzvorträgen. Jetzt habe ich sie nicht mehr, deswegen kann ich sie, und die ganz alten Daten zu erzählen, ist dann ein bisschen langweilig. Aber auch da muss ich sagen, das haben wir auch schon immer gespielt, das Thema. Also das finde ich, deswegen ist mir die ganzen Leute, die über EID rumrennen und was da alles ist, also es gibt ganz, ganz viele operative spannende Sachen bei dem Thema. Aber dieses Hype um das Thema, sagt Kinders, wir haben ja noch nie was anderes gesagt. Was ist hier denn new? Weißt du?
Ja.
Was ist hier neu? Und deswegen muss ich da immer ein bisschen wegscalen, wenn da diese ganzen kommen, wir guck mal hier, diese ganzen, gibt ja so Leute, guck mal, diese ganzen Faktoren spielen auf EID rein und diese ganzen, und ich denke mir immer, ach Kinders, haben wir denn jemals anders gearbeitet? Was soll denn die ganze Scheiße? Also ich bin da teilweise ein bisschen pisst, was, also über das Thema, wie das so gehypt wird und bei Leuten, die aber noch nicht so Erfahrung sind, krasse Misconceptions ins Raum bringen. Deswegen bin ich Basti hier sehr sauber, dass er sagt, hör mal zu, nicht weil das eine Marke ist, sondern weil die Marke klickt. Also es gibt, wir können etwas messen.
Ja.
Und auf dem Messen erfolgt etwas. Und das finde ich halt wirklich sehr praktisch und eben nicht so, ja. Also ich meine, du weißt auch, genug Kunden haben dir dann um die Ecke gekommen mit kompletten Misconceptions und du musst die erstmal wieder gerade richten.
Ist so, ne? Also, wobei, leichte Abmilderung gefühlt ist so, dass halt diese trotzdem dieses Konzept schon immer wichtiger wird, ne? Und da sind wir auch immer wieder, die Frage ist ja immer, was bedeuten denn diese möglichen Faktoren überhaupt operativ? Und ich meine, da sitzen wir ja auch schon Ewigkeiten dran, wo man sagt so, wie kann man denn dieses, was auch immer, in operative Maßnahmen umdrösen, zu sagen, okay, wie mache ich meine Seite denn vertrauenswürdiger, zur Autorität besser, ne? Und das ist auch immer etwas, wo es dann häufig hängt und wo dann aber auch häufig die Antworten halt immer so basic sind, ne? Also das ist so, ja, habt ihr schon mal über geile Autorenseiten nachgedacht? Also das ist so der Klassiker, aber also, habt ihr denn Personen, die auch woanders schreiben? Kann man das an der Stelle auch darstellen? Und wie sieht eine gute Autorenseite überhaupt aus? Oder ist es immer nur Name, Autor bei und dann kommen halt chronologisch sortiert die Artikel? Ist das gut? Ist das Vertrauen? Man weiß es nicht. Ne? Also, und dass man halt häufig erstmal wieder den Leuten auch erklären muss, okay, dann lass uns doch jetzt mal operativ runterbrechen, was es ist. Und dann sind sie häufig schon wieder genervt. So, ja, aber die Autorenseiten, die dürfen wir ja nicht verändern. Das will ja die Redaktion. So, ja, aber das sind ja, also konkretere Schritte kannst du halt nicht machen. Alles andere ist halt Gambling.
Ja, doch. Es gibt natürlich auch hier wieder Sachen zu messen. Ich weiß ja gerade, also habe ja gerade eine Analyse, also irgendein Verlag A wollte wissen, wie ein Blatt B dasteht. Das war die Aufgabe. Okay? Also wie stehen die da? Richtung Reichweite. Jetzt ist natürlich der größte Kanal des Cover, den kann ich, wenn ich keinen Gartenzugriff habe, nicht zu sagen. Aber wir wissen, wie er funktioniert. So, und ich weiß, was ich ein bisschen an Größen nehmen kann, wenn ich von außen drauf schaue. Sichtbarkeitsindex ist sehr, sehr schwer. Was man nicht sagen kann, ist, wie viel Traffic die haben. Aber ich kann dir sagen, zu welchen Themen die sehr wahrscheinlich Traffic haben. Da hilft mir ein bisschen, aber natürlich nicht, sich den SI anzuschauen, sondern zu sagen, über welche Ressource und welche Themen läuft der dann. Und wenn du dir dann anschaust, die Publikationsmengen, dann kannst du genau erkennen, warum das so ist. Verstehst du? Also wenn du über Thema A halt 80% originären und 20% Agenturmeldungen hast und alle anderen genau umgedreht sind, dann kann ich dir genau sagen, die werden alle nicht funktionieren. Wenn du hinschaust, handeln ja auch alle, hat sich der SI halt so 80% auf diesem Ressort A quasi gebildet und der Rest läuft halt so mit. Und da kann ich Ihnen halt sagen, egal was ist, da haben sie Thema, den Rest, da überschneidet die übrigens mit euch, weil da auch bei euer Bericht, aber das machen die so nebenher, da werden die nichts haben und da lege ich meine Hand für ins Feuer.
Ja, ist so. Ne? Ich wollte jetzt auch nicht sagen, Autorenseiten ist das Einzige, wie man EID machen kann, aber wollte das als Beispiel heranziehen, zu sagen, okay, so trivial sind da manchmal die Maßnahmen. Ich meine, wo du jetzt darauf hinaus ist letztendlich originärer Content zu einem Thema über Zeit stetig.
Genau.
Ja, wobei ich ja auch wieder sagen würde, was ist über Zeit? Und ich kann jetzt auch keine Zahl nennen, aber ich glaube, über Zeit ist jetzt nicht, dass Google feststellen können muss, seit 2004 berichten die über dieses Thema jeden Tag, ne? Weil das auch so eine gewisse, also so ein Thema ist, was ich immer finde, das wird ein bisschen übergewertet, wenn man sagt, so, lass mal alte Dinge löschen. Also nein, Autorität, dann denke ich, was interessiert Google, dass du 2004 über das Thema gut berichtet hast? Das letzte Jahr zählt vielleicht, oder vielleicht
ein Jahr. Ja, genau,
ich bin vielleicht auch zwei Jahre, ne, also I don't know, ne, so genau wissen wir es nicht. Ne, find mal einen, der es jetzt genauso mit dir rausmessen will. Ne? Es geht ja um den realen Traffic, ne, aber ich glaube, es geht nicht um Jahrzehnte.
Genau. Also pragmatisch bin ich mal beim Jahr, aber auch weil ich die saisonalen Themen sonst nicht. Aber das ist so der eine Grund. Also so, wenn wir neue Themen angreifen, das wissen wir ja, kann das auch, sage ich mal, so 3 Monate, wenn man dann keinen Effekt sehen, und das kann danach noch warten, aber wenn ich gar nichts sehe, dann tot. Dann einfach lassen und ein neues Thema nehmen. Ja. Länger würde ich es nicht drauf rumreiten. Das ist so das Thema, weil meistens kommt so nach 4 bis 6 Wochen die ersten Erfolge. Genau, aber das, Das ist spannend. Ansonsten, wie gesagt, ich meine, wir haben es ja auch schon gesehen, dass wir, hatten wir da auch mal den Kollegen, wo dann auf einmal komplett das Cover so 80% weg war. Und dann haben wir einfach festgestellt, dass die drei Top-Autoren gekündigt hatten. Genau, also ich meine, man hat halt wirklich gesehen, wenn du deinen Traffic nach Autor ausgewertet hast, dass die halt nicht mehr da und dass die halt wirklich für einen Großteil einfach die Sachen verantwortlich, also die Sachen werden schon rückgekoppelt, deswegen ist das auch absolut sinnvoll. Mhm. Und habe ich mir ja auch angeschaut, es gibt ja, glaube ich, war das jetzt bei der Zeit oder bei der Süddeutschen, die haben so ein bisschen, die sehen optisch ein bisschen ähnlich, bin ich nicht so ganz sicher, aber die auf ihren großen Ever-Tickern, so sowas wie Ukraine oder so, halt sagen, guck mal hier, das ist das Autorenteam, die sind auch oben drauf, also, guck mal, das sind die Leute, die für diesen Informationen stehen, und bei so wichtigen Sachen, weißt du, es ist jetzt glaubwürdig hier, wo weißt du, es gibt ganz viel Propaganda von bei den Kriegler, also das ist halt das erste Stück, die Wahrheit oder so, bla bla bla, Phrasenschweinchen, und das ist dann schon wichtig. Oder Leute sagen, guck mal hier, das ist unser Ressort Sport und das sind unsere wichtigsten Autoren. Also auf der Ressortseite auch schon kurz das Team vorstellen, so am Ende. Ich finde es schon schön. Ich meine, wir leben halt in einer krassen Fake News Zeit. Das muss man mal ganz, ganz, ganz ehrlich sagen. Und als jemand, der wahnsinnig interessiert ist, sind ganz, ganz, ganz vielen Themen, muss ja sagen, ich muss ja die meisten Sachen glauben, weil ich nicht so tief drin bin. Also ich liebe es Rudi Bachmann zum Beispiel, also Wirtschaftsmensch, was man Lust hat. Aber ich muss glauben, was er mir sagt. Ich bin kein VWL-Prof. Bin ich schlicht nicht. So. Und er haut zwar seine ganzen Papers dort raus und zum Nachlesen, aber die ganz im Ernst, sie sind 100 Seiten und ich bräuchte wahrscheinlich ein Jahr, bis ich das halbwegs verstanden hatte, was da mal wissenschaftlich hinten dran ist. Also er klingt für mich plausibel und deswegen finde ich gut, was er sagt. Aber ich weiß es nicht. Und das ist bei allen so. Das müssen wir uns ganz ehrlich mal machen. Bei 90% der Sache gehen wir nach Plausibilität. Und ob wir den Leuten vertrauen, die da sind. Und es sind Menschen, denen man vertrauen, weil wir können die meisten Sachen selber nicht prüfen.
Ja.
Weil das Wissen fehlt.
Genau, das stimmt. Aber um jetzt noch mal so ein bisschen...
Jetzt, ja, ich bin jetzt
abgeschaltet. Genau. Alles super. Deswegen reden wir ja, sonst hätte ich auch alleine im Mikro sprechen können. Jetzt nochmal so einen weiteren Punkt irgendwie zu verbinden, auch wenn der vielleicht gar nicht so implizit da war. Jess Scholz hat auch einen super spannenden Vortrag gemacht. Auch erst einmal, wie sie sagte, auf Deutsch, hat super funktioniert. Also da an der Stelle auch nochmal Chapeau.
Echt krass.
Ja, also mega gut. Und da ging es auch so ein bisschen, wie der Klassiker, hat er sich den Titel rausgeschrieben? Nein, hat er nicht. Ich weiß nicht mehr, welcher Stand. Ah, schnelleres Crawling und Indexierung, ohne das Content-Rad neu erfinden zu müssen. Wo es letztendlich erstmal darum ging, ist, wie kriege ich denn, wenn ich jetzt irgendwie in verschiedenen Cases extrem viele Detailseiten habe oder Seiten habe, mit welchen Mitteln und Methoden kriege ich die denn in den Index? Und das einmal für Google und auch einmal für Bing. Weil letztendlich, ja, Bing, ne, ChatGPT Search, also was ist, wobei es das braucht, macht schon Sinn, auch immer mal wieder stärker einen Blick auf Bing zu richten. Völlig d'accord. Und dann gibt es da so verschiedene Mittel und Methoden. Indexing API bei Google, Index Now bei Bing. Du kannst die Sachen manuell einreichen und alle möglichen Geschichten irgendwie rausziehen. Ne? Oder einfach in die Sitemap schreiben, da gibt es ja unterschiedliche Logiken. Und das hat sie für bestimmte Cases, also mal News Publisher, Jobbörse, also Jobausschreibungen und ich glaube, irgendwas anderes war es noch, wo sie gesagt hat, okay, da merkt man, da ist eine Differenz zwischen den Seiten, die ich habe und die indexiert sind. Jetzt gucke ich mal zum einen, wie zuverlässig sind die Methoden, wenn ich versuche, diese Seiten in den Index zu drücken. Zu drücken, habe ich jetzt gesagt, ist ein bisschen abfällig, komme gleich dazu, warum, ne? Was er sagt, so. Und was hat es denn dann gebracht? Zum einen, also ist die Indexquote über Zeit gestiegen und hat man auch mehr Klicks bekommen? Und ich hätte jetzt gesagt, so, deswegen sage ich das erstmal so salopp abfällig an der Stelle, zu sagen, in den Index zu drücken, also, ey, Google weiß schon, was du da für einen Scheiß hast und die 30. Stellenausschreibung zu jedem Kackthema willst du halt nicht haben. Lustigerweise waren die Stellenausschreibungen der Case, der dann besonders gut geklappt hat, also über die Indexing-API gelaufen ist. Dafür ist sie ja, ne, also auch offiziell freigegeben, die Indexing-API. Dort waren mehr Seiten indexiert und es sind da auch mehr Klicks gekommen. Also an der Stelle schon mal, hätte ich jetzt mal gesagt, oh, wahrscheinlich sind das halt Duplikate, die Google an der Stelle nicht haben will oder Sachen, die zu schnell weg sind. Hat aber wirklich auch zu einem Performance-Uplift geführt. Geiler Scheiß. Das ist ein Thema. Und zum anderen ist es halt, also für ja, man merkt es ja schon die ganze Zeit und letztendlich kann man dann auch wieder die Brücke zu den Marken schlagen. Deswegen habe ich gesagt, komm, wir packen das alles mal in ein Ding. Detailseiten werden halt auch immer wichtiger. Wieder. Früher hat man gesagt, okay, jetzt guck mal, SEO, wo machen wir denn SEO? Ja, komm, wir machen auf den Kategorieseiten SEO. Es war auch eine valide Strategie zu sagen, ey, ganzen Detailseiten schließe ich aus dem Index aus, weil das ist eh die 100. Anzeige zu irgendeinem Wohnungsgesuch, das müssen wir nicht noch irgendwie einschließen. Es gibt aber in den Index irgendwie bekommen, weil viel ist ja eh nicht zu holen. Jetzt merkt man wieder, dass es aber für bestimmte Bereiche, insbesondere auch E-Commerce, halt immer wichtiger wird zu sagen, lass halt Detailseiten auch in den Index. Auch wenn du jetzt nicht tausende Klicks davon bekommst, weil Google an der Stelle erstmal lernt und sie auch wieder an anderer Stelle verwendet. So. Langer Satz, was will der Kai damit sagen? Ein Beispiel war, nochmal einen Sprung zum anderen Vortrag, zum Klicken von Obi zu machen, während die Produktdetailseiten neu entworfen haben und du so ein neues System planst. Das ist ja auch mal wieder die Sache so, ach du Scheiße, unsere ganze Indexierungslogiken müssen wir auch gucken, dass sie im neuen System funktionieren. Und dann sie sagen, boah, kriegen wir das abgebildet, dann redest du mit neuen Devs und so. Also so hat es Benedikt jetzt nicht beschrieben, ne? Aber ich meine, wir kennen es ja dann, wo du sagst, okay, da musst du das denen erstmal wieder erklären, da müssen die verstehen, warum Produktvarianten kanonisiert werden sollten, weil das immer. Und sie hatten halt das Glück, dass ein Zeitpunkt des Anforderungsmanagements das Produktvarianten-Markup im Schema Org rauskam. Und dann haben sie gesagt, okay, dann lass uns das doch implementieren. Kriegt ihr das hin? Ja, kriegen wir hin. Was letztendlich aber auch zum Wechsel geführt hat, zu sagen, ey, jede Detailseite ist indexierbar, Punkt. Und jede Produktvariante ist indexierbar. Okay, Wahnsinn. Hatte ich auch den Kollegen nochmal gefragt und bisher ist auch so der Eindruck, dass diese Produktvarianten auch gut indexiert werden, weil ich hätte jetzt gesagt, Klassiker, Google sagt, ja, kontrollier es doch mal, mach hier Schema.org und drösel das mal sauber auf, aber am Ende kanonisieren wir trotzdem, wie wir wollen. Scheint bisher nicht der Fall zu sein, ist aber, glaube ich, auch noch nicht abschließend raus. Weil für mich so Klassiker Haare Flanken, keine Ahnung, du hast Sprachvarianten und wenn nicht viel unterschiedlich ist, wird dann, keine Ahnung, Österreich wieder auf Deutschland kanonisiert und du fragst dich dann so, warum? Wir haben es doch ausgezeichnet, ne? So habe ich das beim Schema.org für so Detailseiten auch erwartet. Es scheint aber mittlerweile gut anzulaufen. Falls das ein alter Hut ist für alle E-Commerce, ich bin gerade nicht mehr so viel im E-Commerce, ich kriege doch einiges mit, habe aber jetzt wenig Praxiserfahrung. Das ist aber so der eine Punkt, also diese ganzen Strukturinformationen, je nach Themengebiet, macht total Sinn, die auch in den Index zu lassen, auch wenn jetzt nicht jede Detailseite ultra viel Klicks bekommt, hat ja dann auch letztendlich aber auch wieder Auswirkungen, in welchen Features du ausgespielt wirst, wo du letztendlich ja dann auch wieder viele Features hast, wo du sagst so, ey, dieses Google Shopping ist halt die Kategorieseite über alle. Das hat ja auch nichts mehr mit Suche zu tun, ne? Also ich meine, die Features werden ja auch immer krasser und im US-Markt sieht man es schon stärker, es kommt ja immer weiter her. Und das ist halt so der Punkt, wo man sagt so, zum einen ist es sinnvoll, diese Sachen zu haben, zweiten Punkt, Achtung, jetzt kommen wir wieder zurück zu den Brands. Es wird halt für Brands auch immer sinnvoller, eigene Stores anzubieten, um eben diese Informationshoheit, vielleicht auch die Verkaufshoheit, in diesen Bereichen auch weiterhin zu halten. Informationshoheit hast du ja zwei Punkte. Hast du ja einmal das Merchant Center, wenn du verkaufst, aber auch das Manufacturer Center, wo du sagst, okay, ich gebe jetzt auch mal Informationen über meine Produkte, weil ich den Scheiß ja produziere. Ultra sinnvoll. Also auch an der Stelle macht es allein schon Sinn, einen Store irgendwie mit anzuschließen. Und dann aber auch zu sagen, ich bin dann an der Stelle da, um im Shopping-Bereich präsent zu sein, habe bessere Chancen auf Ranking, weil ich bin halt der Shop, ich bin der Brand, der es hergestellt hat. Ich glaube, das hat schon auch positive Signale, anstatt dann zu sagen, okay, ich gehe halt zum Default-Klamottenhändler oder Default, keine Ahnung, Technikhändler. Ist auch ultra spannend. Und einen Haken hatte ich noch, bevor ich jetzt zum anderen abbinde. Gut, letztendlich AI-Overviews, da waren ja auch viele Strukturinformationen drin, das macht dann auch Sinn, ne? Also letztendlich dieses Publizieren präsent sein und vielleicht auch sogar den E-Commerce-Shop anzuschließen, wenn es die Abteilung dann hinbekommt, macht ultra Sinn, damit du letztendlich auch so ein bisschen die Diskussionshoheit über deine Marke halten kannst. Und da gehören diese ganzen Infos mit rein.
Absolut, außerdem brauchst du auch für SEA den Product-Feed und der und je mehr da drin ist und je besser du sagst, das ist eine Variante von dem, dass du da Google da ja auch mittlerweile ganz viel sagt, von wegen gibt, halt die Fresse, gib mir dein Geld, den Rest machen wir dann irgendwie. Ja. Macht natürlich auch viel Sinn, dass du ihm möglichst viel Informationen mitgibst, damit sie halbwegs was machen können.
Ja, und da hast du aber ja auch den Punkt, ne? Ich meine, dieser Product Feed ist ja auch nicht mal nur für SEA, sondern mittlerweile auch so Default für organische Platzierungen. Ja. Ne? Die klicken nicht so ultra krass von dem, was ich mitbekommen habe, aber sie klicken, du bist dann da. Die Leute, die zahlen, sind natürlich dann immer besser platziert. Ne? Also das war so ein bisschen der eine Punkt, wo du halt merkst, okay, Detailseiten, gerade im E-Commerce, werden immer wichtiger, werden immer größer. Und letztendlich kam dann auch noch die Aussage, ich glaube, das war so ein Ausblick von Basti, wo er dann sagte so, ich hatte, glaube ich, beim Kollegen Young in LinkedIn auch schon ein bisschen für, na, was meint er denn damit jetzt wieder gesorgt? Ne? Webseiten werden immer unwichtiger, Aussage Basti. Würde ich auch so mitgehen. weil es ja letztendlich auch das ist, wo er ist, wo man so drüber nachdenkt, ne? Wir sind jetzt in einer Zeit, wo du AIs irgendwie über die ganze, über dieses ganze Web, über alle Daten laufen hast. Und ich meine, was brauchen die denn scheiß Webseiten? Die brauchen die Daten, die brauchen die Informationen. Also ich würde sagen, Webseiten, das Sichtbare wird immer unwichtiger, aber Achtung, es gibt immer noch Leute, die in der Gegend rumlaufen und kaufen und klicken, ne? Aber du merkst die Informationen, wenn du irgendwann wirklich halt auch in der SERP kaufst, wenn das noch immer stärker wird, dann ist natürlich die Seite an sich nicht mehr so relevant. Ich glaube aber, dass die Webseite, das ist ja eigentlich schon die ganze Zeit so durchs Hintertürchen, zur API wird. Warum? Ja, genau. Strukturierte Daten, ne? Also du baust halt Schema.org ein und dann, ich meine, nichts anderes arbeiten wir ja gerade und das auf einem riesengroßen Scale zu sagen, okay, wir machen unsere Webseiten zur API für Google, indem wir immer mehr strukturierte Daten ablassen, die die wieder abziehen können, aber auch natürlich alle anderen, aber ich meine, aus Hauptgrund Google machen wir das Ganze, damit wir letztendlich ja so einen riesen Graphen bauen können, ne? Wo du jetzt auch, hast ja vorhin gesagt, so, ja, wir machen jetzt hier immer mehr, wir haben schon immer mehr Schema.org gemacht als vorher. Ja, kein Wunder, wir haben den Scheiß halt auch im Studium gelernt und so. Ne? Muss ich immer wieder an die SEO-Vorlesung denken, wo dann Tandler auch sagte, so, damals war dieses Autoren-Markup, ne, Realme, so, ne, der Klassiker, wo du dann so Bilder in der SERP gehabt, also auch drin hatte. Und dann ist es ja so, ja, Mensch, ist ja voll geil, es geht so um Mikrodaten, das ist voll geil, dann wird ich dies und das. Und dann sagt er so, Tandler zu mir so, ja, Moment, also, guck erst, das verkacken die ja jetzt eh erstmal alle und jeder macht's falsch, dann musst du gucken, wie das Ganze wieder konsolidiert wird, wie du halt so als Suchmaschine da drauf aufsetzen kannst. Ne? Aber ich meine, letztendlich nichts anderes darauf, also, die Wissenschaft ist ja auch schon weiter, deswegen macht es ja auch Sinn, Patente zu gucken und sich da so ein bisschen Überlegungen drauf zu machen. Die Entwicklung ist dann halt immer ultra langsam, aber du merkst, der Switch kommt halt. Und auch auf der SMX vor 2 Jahren, weil dieses Jahr war ich ja nicht da, hatte auch irgendjemand im Vortrag dann auch nochmal ganz stark betont, war für die E-Commerce-Leute vielleicht auch ein alter Hut, aber wir haben jetzt so jahrelang am Schema.org Wissensgraph gearbeitet und das war so der Klassiker, das ist Knowledge Graph und da gibt es ganz viele Sub-Features. Und wo Google halt echt noch aufzuholen hatte, war halt eigentlich so der Product Graph, ne? Wo du sagst, so, es gibt Wissen und es gibt nochmal Produkte. Und da haben sie echt viel Druck drauf gegeben. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Thema, wo du sagst, okay, da werden die Seiten auch unwichtiger. Du guckst, dass du halt letztendlich die Daten an Google feedest. Ne? Also ich meine, das ist auch ein Wahnsinnsproblem, muss ich mal geben. Hast ja in der Telekom wahrscheinlich auch schon genug Partnerprojekte mit Feeds, also sogar bis du mal alle Partner zusammenbekommst, dass die den Feed in richtigen Strukturen anliefern und Google schafft es, dass wir alle halbwegs stabile Schema.org-Informationen reindrücken, ist schon auch irgendwie Wahnsinn, wie so Dynamiken dann am Ende auftreten. Ne? Aber ja, das ist so der Punkt, ne? Also so fasse ich dann zusammen, ne? Also Brands werden wichtiger, Brand irgendwie Dinge selbst verkaufen, Detailseiten werden wichtiger und insbesondere auf den Detailseiten des Schema. Das heißt, die Detailseiten sind zwar die Seite an sich, ich würde damit ein bisschen mitgehen, das wird immer unwichtiger, weil die KI immer mehr managt, aber irgendwie muss ja doch noch irgendjemand die Strukturen pflegen.
Ja.
Ja. Ja, so ist das, ne? Und dann kann man nochmal den Haken schlagen, auch nochmal an der Stelle zu Max von On, der den Vortrag hatte, hatte ich den Titel schon gelesen, ich glaube nicht, ne? Case Study, Migration von On Running zu On.com. Also ein Klassiker, also das SEO sitzt da, ist halt so. Oh, ihr wollt die Domain wechseln, muss das jetzt sein? Das macht ja keinem SEO Spaß, ne? Ist auch ein besonders spannender Case von einer Migration. Die hat auch nochmal alle aufgezeigt, was für Arten von Migrationen kann man denn alles so tun. Domain ist halt eine davon und war auch eine sehr, sehr schön erzählt, wie er das als in-house dafür sensibilisiert hat und die Sachen irgendwie hinbekommen hat, damit das jetzt nicht so, ah ja, guck mal, wir sind jetzt on.com, wir bauen überall Redirects rein und in allen Profilen ändern wir jetzt munter die URL, weil das ja letztendlich auch ein Thema ist, so wie wir dann auch schon gemerkt haben, so für den Knowledge Graph sind so eindeutige Benennungen und stabile URLs, ne? Ich meine, darauf basiert ja eigentlich alles, nicht, dass das jemals hinkriegen würde, das gilt ja fürs Internet, aber auch für je strukturierter und kleinteiliger die Daten werden, alles was stabil ist, ist erstmal gut. Aber wie kriegt man so einen Wechsel halt einmal SEO-seitig, aber auch so gesamtteammäßig organisiert, dass jetzt nicht irgendwie morgen die Leute im Social anfangen, diese andere Domain zu benutzen, obwohl die nur weiterleitet, noch nicht die Originaldomain ist und so weiter und so fort. Da steckt ja ein Riesenprozess dahinter. Ne? Und auch wenn sich das der SEO nicht wünscht, zu sagen, wir gehen jetzt von OnRunning zu On.com, ja, wenn man andere Sachen als Running-Sachen anbietet, macht es halt vielleicht von der Marke her schon auch Sinn. Weil das kennen wir manchmal. Das sind wir SEOs ja auch nicht den Mittelpunkt der Welt. Selten, aber manchmal. Und ich meine, da kann man dann an der Stelle auch nur mitgehen. Ne?
Ja, On ist aber auch eine geile Domain. Als Name, ist kurz.
On. Mega. Also. Ja, also. Ist auch, ne? Und ich meine, da sieht man dann halt, ich meine, da kann man sich ja dann ewig in den Knowledge Graph auch wieder reindrehen, zu gucken, okay, wie sitzen überhaupt die Entitäten, wie werden Domains zugeordnet, wenn es hier abfrage. Ich meine, Isa hatte da zuletzt ja auch einen Fall, Jetzt eher wieder in einem Publisher-Kontext, wo man halt auch gemerkt hat, so, also, boah, die Benennung im Knowledge Graph, die sollte überall sauber sein. Es gibt synonyme Entitäten, wo Google halt auch vielleicht einfach mal anfängt, das Suchvolumen von dem einen auf die andere Entität zu schieben, weil sie ein anderes Verständnis davon haben, was ist gerade die primäre Entität. Und dann merkst du, ach du Scheiße, das macht ja komische Dinge im Knowledge Graph und ach du Scheiße, das hat vielleicht an anderen Stellen noch Auswirkungen. Ist auch eine super spannende Sache und ja, jetzt sind wir wieder beim Schema.org, aber ich meine gerade so, was ist denn die primäre Domain von irgendeinem Anbieter, sonst irgendwas da draußen, da connectet das ja an der Stelle auch wieder.
Genau, um das konkret zu machen, weil es gerade angedeutet hat, ob das hilft, ja. Da sind wir wieder ganz am Anfang, wo wir gesagt haben, hier Eat und praktisch, und das ist hier was wieder ganz Praktisches, weil im aus irgendeinem Grund, weil diese Umbenennung, bei dem Verlag war es ja keine Umbenennung, also es gibt halt den Verlag und es gibt die Publikation. Also, verstehst du? Der Verlagsname, der heißt bla 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 GmbH und es gibt die Publikation, die heißt dann Quetschebembacher Tageszeitung oder sowas. So. Ja. Und hier hat Google halt schlicht und ergreifend das, und die hatten halt nochmal eine Firma, die für Applikationen zuständig war. Und Google hat dann halt aus irgendeinem Grund zu der Brand Search das Thema auf diese Applikationsfirma. Und dann stand halt im Knowledge Graph nicht mehr Verlag drin, sondern Softwareunternehmen. Und dann lustigerweise bei dem Inhaltstext stand really, really, und das ist so lustig, da kein Inhalt verfügbar. Das war so lustig. Also, so, und okay, also und das ist erstmal, denkt man, okay, ist halt blöd. Nee, wie du schon gesagt hast, alles, was Google mit dieser Entität Verlag verbunden hat, war halt weg. Und da ja die Domain gekommen ist, ging jetzt davon aus, dass es kein Verlag mehr ist. Und wir haben das natürlich instant gemerkt. Da wären wir von 50% Abfall. Das ist nicht wenig, weil halt ein Teil der Autorität dahin gegangen ist. Die Inhalte waren noch gleich gut, aber da sieht man, wie viel haben die Inhalte gebracht an der Reichweite, also wie war das Dokument und wie hoch ist der Domain-Faktor, und der Domain-Faktor haben wir von getrustet auf nicht vorhanden getreten damit. Also nicht wir, sondern Google mit der Umhängung. So, haben wir aber, hat ISA aber zum Glück alles behoben, man kann da ja viel reinschreiben in diesen Wikidata und dann, wenn das ja auch sinnvoll ist, kommt da ja auch kein Blockwart und schreibt es wieder rum, und da haben dann gemerkt, wir haben mal versucht, alles wieder die richtige Schreibweise zu drehen. Hm. Die Kollegen haben bei Google auch mal angepinkt und gesagt, könnt ihr euren Datensatz mal wieder aktualisieren, weil das ist hier falsch, und die haben da wohl auch nett reagiert, also man kann ja mit denen mittlerweile auch manchmal reden, und jetzt ist es auch wieder da, alles. Aber das sieht man halt, also das sieht man, wie groß dieser Faktor Pflicht ist, weil diese ganzen Klickwerte, Erfahrungswerte über das Jahr waren halt weg.
Ja, also ultra spannendes Thema. Das ist das, wo ich finde, also es wird halt immer transparenter, dass das halt schon auch ein wichtiger Layer mittlerweile halt in Search und jetzt in dem Fall insbesondere halt auch in News, auch so eine Trusted Resources, ne, und so, ne, oder Trusted Sources, also ist halt auch einfach ultra wichtig. Ja. Können auch Dinge kaputt gehen, ob das immer so intendiert ist, ne, ist ja auch eine Frage, wo liegt der Bug? Bei uns, bei Google oder irgendwelchen Layern dazwischen? I don't know.
Ja, also genau. Der ursprüngliche lag am dem Fall erstens auf Kundenseite, weil die halt die Sachen nicht ordentlich waren. Aber weiß irgendein Kunde, wie seine Inhalte, die sie ja meistens selber nicht bei Wikidata reingehauen haben, also wie das irgendein Mensch gemacht hat. Aber dass du halt natürlich drei verschiedene Legaleinheiten hast, ist jetzt nicht unüblich, aber das macht halt das Problem. Hältst du deine Firmenstruktur einfach, zahlst deine Steuern ordentlich, hast du das Problem. Ja. Sozusagen. Aber hast du so riesenkomische Dinger. Aber es haben halt viele. Aber Google hat es eine Zeit lang gut hinbekommen und einmal halt auch durcheinander gekommen, klar. Und warum, das weiß man es wiederum nicht, weil vorher ging es ja auch. Ja. Aber man hat es halt gesehen, dass sie einfach hier den Connect verloren haben.
Ja. Genau, das zu dem Thema. Ich hoffe, man konnte irgendwie folgen. Wenn nicht, schreibt uns an, dann können wir auch nochmal irgendwie drüber quatschen. Genau, und dann Punkt 3, KI-Hype-Cycle. Ist an einer wieder erträglichen Stelle angekommen. Wieder erträglich, also für subjektiv jetzt für mich. Es gab so, also so insgesamt, jetzt nicht nur auf der SEO kommen, die hatten ja auch eine gute Gradwanderung im letzten Jahr, aber so insgesamt von dem, was man mitkriegt, ist so weniger Themen über KI, weil halt KI. Fand ich da irgendwie schon immer auch so ein bisschen schwierig, weil man so, man kann jetzt dies machen, man kann das machen und so. Und fand jetzt halt, dass häufig viele Vorträge oder auch Themensachen, das war halt immer so, es waren halt so Cases, wo du sagst, so, ja Mensch, du, es gibt ja dieses Chat-Interface bei ChatGPT, da kannst du was reinschreiben, Text, und dann kommt halt ein Text raus. Und dass er mehr Text erzeugt hat als ich in der gleichen Zeit, das ist so, ja, wow, also no shit, Sherlock. Ne? Es ist, also klar, Prompting ist ein Thema, da kann man viel dran feilen, ist ultra wichtig und so, das will ich auch gar nicht kleinreden, aber ansonsten ist das ja irgendwie so, wie du sagst, so, boah, Mensch, Crawler, hey, Screaming Frog, ich habe das Ding jetzt und so, weißt du, früher habe ich halt die 10.000 URLs alleine angeschaut und jetzt habe ich ein Tool und das sucht mir irgendwie alles zusammen und dann weißt du, ist ja auch kein Vortrag, den einer hören will. Ne? Und wenn es dann immer so heißt, ja, ich kann was ins Interface eingeben, ohne jetzt irgendwie einen Skalierungsgedanken damit zu geben, dann war das halt immer so, ja, ach was, das kann man halt tun. Das war halt so der most obvious Anwendungsfall, den es halt so gibt. Von dem Prompting und dass man daran arbeiten kann, ist mal von abgesehen. Und das war jetzt auch nicht immer das, wo alle in den Deep Dive reingegangen sind, zu sagen, wie funktioniert so ein Model überhaupt und wie kann ich effizientes Prompting machen. Und von daher bin ich da sehr, sehr froh, dass da so ein bisschen die Hitze jetzt mal aus dem Thema raus ist. Es gibt immer wieder spannende Sachen, wenn es dann um Skalierung geht. Ich muss gestehen, ich habe jetzt keinen der Vorträge gepickt, weil ich auf die Aufzeichnung gebaut habe. Ich will es mir unbedingt noch anschauen. Der Dominik hat ja auch gemacht, beste SEO-Hacks aus der AI-Welt. Ne? Ich will jetzt auch gar nicht sagen, AI ist kein Thema für uns und lass das jetzt mal irgendwie wieder liegen, Hype ist vorbei. Aber war halt schon immer so die Tatsache, was ist denn jetzt wirklich relevant? Was ist etwas, was in diesem Hype kommt und dann auch wirklich da ist, um zu bleiben und wie können wir es effizient einsetzen? Ich wiederhole mich jetzt nicht nochmal, was ich für nicht relevant halte. Von daher, also ich fand es war eine angenehme Frequenz, wie dieses Thema gefallen ist. Und dann aber auch mit irgendwie spannenden Themen einfach mit dabei. Und das finde ich super. Und dann macht also für mich dieses Thema auch wieder ein bisschen mehr Spaß, weil da muss ich jetzt nicht anfangen, irgendwie alles automatisch zu muten, wenn AI vorkommt, weil ich immer so das Gefühl hatte, so, boah, nicht schon wieder der gleiche Kram.
Genau, also wir gehen halt, es ist erwachsen, aber auch das war lustiger, was dieses Jahr auf deinem Fachbeiratstreffen bei der SMX war, auch die Frage von Sandra, wie wir mit dem Thema KI weiter umgehen. Und da haben wir alle das gesagt, haben gesagt, dass es eigentlich in sich einzeln kein Thema ist, sondern es ist ein Tool. Und als Tool kann es natürlich sein, gibt es ja auch mal von wegen hier große Crawls auswerten mit Excel Pivot. Kannst du machen, aber da sage ich, ich bin Excel, also verstehst du, das ist nicht das Thema, aber du
Ist
machst, du löst, aber es geht um das Problem. Und dann ist es ein Tool, wo das löst. Oder du erzählst irgendetwas, wo es auch drin vorkommt. Das kommt halt einfach als Layer, als ein weiteres geiles, wichtiges Tool mit rein. Und da kann es genau, entweder es geht eine Skalierung, ich gehe eine konkrete Geschichte. Also ich finde ja auch diese ganzen, ich finde ja die ganzen Bild-KI ist ja noch viel, 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 viel lustiger. Und auch da hat man letztens hat man beim BVDW auch das Thema, da waren ja mit so ein paar Kreativleuten, die haben gesagt, du, das Ding wird halt dann richtig geil rocken, wenn es halt in unseren ganzen Sachen drin ist. Also KI wird ja irgendwann mal in deinem Word drin sein. Warum muss ich so ein blödes Chatfenster reinschreiben und das dann, weißt du, das muss in meinem Excel drin sein, das muss in meinem Outlook drin sein. Warum soll ich meine E-Mail im ChatGPT vorschreiben? Warum macht das nicht Outlook selber? Also das wird eine Underlaying, also wird noch eine viel krassere Underlaying Technology werden.
Unbedingt.
So wie wir, ja, ich meine, in den 90ern haben wir uns angeschaut, wie man ins Internet kommt. Oh, ich bin schon drin, weißt du? Heute ist es einfach, es durchdringt das und kein Mensch redet mehr dafür, wie man wie man sich einwählt. Weißt du? Also, weil man always on ist. Und das wird hier genauso werden. Also, das ist eine Riesenrevolution, definitiv. Aber wir wissen jetzt alles, was es ist. Und jetzt kommt es dahin, ans Arbeiten damit sinnvoll. Und das ist genau das, um was es geht. Und das macht jetzt auch wieder Spaß. Ich war nämlich auch ein bisschen genervt, aber das ist man halt als alter Boomer, da kriegt man immer wieder diese Hype-Themen mit und dann weiß, okay, es musste da 1,5 Jahre durch und dann reden wir über die echten Sachen, die man damit macht.
Ja, ist auch, ne? Es kommen halt auch schon wieder, also zumindest jetzt mal, um jetzt Scheuklappen aufzusetzen, aber die ja für mich im Daily Business und für die Hörer vielleicht auch so, also wirklich mal zu sagen, lass uns mal wieder ums Operative kümmern, ne? Und da sind ja jetzt viele Sachen auch schon passiert. Da sind wir wieder beim Screaming Frog. Es gab noch irgendeinen Vortrag, hat ein Kollege von mir gesagt, war mega geil. Ich glaube, das war dann von die Nadine McNulty von die neuesten Screaming Frog-Tipps, wo einfach mal durchgegangen ist, was geht denn alles Neues in Screaming Frog, ne? Weil dieses letzte Update war ja auch schon wieder ein ordentlicher Hammer, wo du viel drin hast, ne? Und da ist ja mittlerweile auch immer dieses ChatGPT ist schon drin. Und da gibt es ja auch immer mehr vorgefertigte Sachen, die du halt einfach anwenden kannst. Ne? Oder halt sagst du, ey,
Absolut.
dann kriegst du es ja automatisch über den Crawl halt wieder skaliert. Dann wird da halt auch ein Schuh draus, dass du mal sagst, okay,
Absolut.
ist jetzt irgendwie eine geile Anwendung. Ich meine, Patrick hatte ja auch den Case, wo er einfach mal gesagt hat, es war auch ein großes internationales Unternehmen und die hatten so Probleme, die man halt so im Konzernbereich halt hat. So gibt halt einen Block und manchmal werden halt die Sprachen untereinander vertauscht. Also du hast halt international die verschiedenen Inhalte und dann wird halt irgendwie, keine Ahnung, Portugiesisch auf der englischen Seite publiziert und Deutsch auf der spanischen und so ein Kack. Du sagst jetzt, jetzt find mal den Scheiß halt raus. Und letztendlich, Title und Description waren auch in der unterschiedlichen Sprache. Und dann hat er die halt entsprechend extrahiert und über ChatGPT geschickt und sagt, mach mal eine Spracherkennung drüber. Sag, was für eine Sprache ist. Und es war ein stabiles Ergebnis. Und du warst ja halt instant schneller und hast dieses Problem gelöst. Beziehungsweise hattest eine Liste, die die Leute dann abarbeiten konnten, um diese Probleme zu korrigieren.
Absolut.
Mega geil, ne? Und genau, das war auch noch so mein Punkt. Und da freue ich mich jetzt auch auf weitere Entwicklungen. Und der ist aber auch immer schön brav den Newsletter vom Pip. Kann man an der Stelle auch nur empfehlen, wenn man jetzt auch mal einfach mal so technologisch, was wäre, also technologisch, businessmäßig, da gerade so ab ist mit dem KI-Kram, finde ich, ist das auch immer wieder eine sehr, sehr schöne Quelle. Das dazu. Was haben wir noch zum Abschluss? Ne? Man kann auf jeden Fall nochmal sagen, Rebecca Schwarz, unsere Kollegin, hatte die Ehre, eine Bühne auch besetzen zu dürfen, hat einen mega geilen Vortrag gehalten. Das hat mich auch super gefreut. Sehe ohne Nachfrage. Konzentriere dich auf das Problem, nicht auf die Lösung. Und auch einfach mal gezeigt, wie man so einfach mal den Content sehr stringent und ordentlich an der Customer Journey lang plant. Also auch mega geil, wenn ihr da die Aufzeichnung habt, unbedingt nochmal reinschauen, wenn das so ein Thema für euch ist. Ne? Häufig ist es ja so, ja, hat man schon mal gehört und so. Und in der Praxis muss man gucken, was das Unternehmen dann macht. Und man sagt so, ey, was, die Ratgeber, die du irgendwie zu bestimmten Content, also Themen schreibst, meinst du, der ist für dich in 5 Hops vielleicht irgendwie businessrelevant? Nicht immer der Fall. Und es macht immer Sinn, das an der Stelle auch mal ehrlich zu evaluieren und zu prüfen, ja, wie ist es denn eigentlich wirklich? Und da hat sie sehr schön einen Vortrag gehalten, um das mal alles Punkt für Punkt durchzugehen, woran ich denn überhaupt denken muss.
Ja, ich kenne ihn ja, die hatten ja an mir getestet quasi. Hat mir sehr gut gefallen. Also ich finde aber auch, also didaktisch schön. Ich liebe auch ihre Slides. Also der hat ja auch ein bisschen, also meines, ich bin ja, ich habe ja nicht so, bin ja nicht der Beste mit Form und Farbe. Ich rette mich halt immer, indem ich einfach ein großes Peaky Blinders Bild draufhänge, dann ist, muss man nicht so viel Design am Foliendesign. Wenn ihr bei mir Folien seht, die gut aussehen, hat die irgendeiner im Team gemacht. Könnte immer von ausgehen, weil ich da echt nicht tue. Aber das hat sie halt super drauf. Und muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin auch extrem begeistert gewesen. Und sie macht jetzt, sie hat ja auch mehrere Sachen jetzt hier bei uns auf dem Stammtisch gemacht und die trägt halt auch wirklich sehr gut verständlich, ohne langweilig zu sein, aber auch ohne so viel zu schimpfen wie ich. Also in wesentlich angenehmer sozusagen vor. Ich find, bin da sehr, sehr angetan von ihr.
Ein bisschen schimpfen kann sie auch. Im angemessenen Rahmen. Genau. Ja, sehr schön, genau. Ne? Und von daher, also ich weiß jetzt gar nicht, wann das Datum von der Campix ist. Wir haben jetzt gar nicht großen Moderationen irgendwie vorbereitet, aber auf der Campix wird sie auch zu sehen sein, auch wieder ein bisschen im Bereich Content. Das heißt, wer sie jetzt in Salzburg nicht gesehen hat und auch keinen Zugriff auf die Aufzeichnung hat, weil er kein Ticket hatte, der Campix ist doch mal eine ganz gute Chance, in ihren Vortrag reinzuschneiden.
Absolut. Absolut. Sehr cool. Ich meine, dann haben wir, glaube ich, jetzt einen guten Abbinder gehabt. Also hat sich gelohnt, kann man wieder hinfahren.
Also, auf jeden Fall.
War ja auch immer gerne hin, aber das, ich bin immer ein bisschen müde.
Ja, ist ja auch die Krankheitszeit. Also ich weiß auch gar nicht, würde mich ja mal interessieren, wie hoch die Ausfallquote in den bei Konferenzen so. Also ich meine, gut, Klassiker ist ja so November und dann auch nochmal irgendwie im März, wie hoch da überhaupt die Ausfallquote aufgrund von Krankheit ist, die ist halt auch riesig, ne? Muss man halt auch immer wissen.
Absolut. Und
bei uns auch immer sehr arbeitsreich. Dann ist auch die Frage, setze ich mich denn den ganzen Keim an der Stelle auch? Weil man kann es ja dann auch nicht lassen. Man sieht die ganzen Leute. Ich meine, ich könnte jetzt noch 1000 Namen droppen, über wo ich tolle Gespräche hatte, wo ich mich gefreut habe, die zu sehen, zum ersten Mal zu sehen. So ist halt auch mega kuschelig. Und das war es diesmal auch wieder. Und ja, so ist das.
Sehr, sehr cool. Ja, nee, da würde ich sagen, war schön. Auch schön, dass du mal wieder dabei warst. Vielleicht kriegen wir das ja öfters mal wieder hin. Ich habe vor gerade irgendwann beim Reden gesagt, eigentlich müssten wir mal vielleicht zu zweit mal Max anhauen, ob wir zu dritt mal über seine Inhouse-Themen was machen wollen.
Finde ich cool.
Genau, weil ihr habt noch mehr zusammen, also du kannst auch viel cooler mit ihm, glaube ich, da Sachen rausholen und Sparring, weil ich kenne ja eher so über die Vertragsthemen, die sind jetzt, glaube ich, nicht so spannend, damit zu reden. Dementsprechend, glaube ich, wäre das, glaube ich, eine schöne Dreierrunde, die man da mal machen könnte. Das ist mir gerade so spontan eingefallen.
Aber wollen wir mal an, ob wir es irgendwann einrichten können.
Ja. Ja.
Und ansonsten, ja, keine Ahnung. Wenn euch das gefallen hat, dass ich wieder dabei war, dann lasst mich auch gerne wissen. Ich freue mich über Feedback. Jens freut sich auch über Feedback.
Definitiv.
In diesem Sinne.
In diesem Sinne.
Haut rein.
Tschüss.
Ciao.
So, und da ist sie schon wieder zu Ende, die heutige Ausgabe vom SEO-Haus. Mit Lisa und ich hoffen,
euch hat die Sendung gefallen. Wir freuen uns auf Feedback, gerne direkt in den sozialen Medien per Direktnachricht oder Mail. Und bitte bewertet uns auf den Podcast-Plattform eures Vertrauens und empfehlt uns gerne weiter. Wir hoffen natürlich, dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid und wünschen euch bis dahin Happy Optimizing!